Lässt du doch drin, wie ich dich kenne. Du.
Ich lasse da gar nicht drin. Wir schneiden alles. Ja. Nichts Neues von Klinsy letzte Woche.
Ihm wird doch wohl nichts passiert sein. Meine Damen und Herren, es ist
Damenwahl.
Hallo, Henry.
Guten Abend, lieber Steffen.
Henry, Corona Schislacek.
Hallo Micha, schön, dass du da bist.
Hallo Micha, du auch. Ja. Wir freuen uns total.
Hallo Micha. Wie geht's dir?
Bisschen Corona, sonst geht's.
Okay.
Also nicht mehr als die anderen draußen. Nur weniger Klopapier.
Hm. Ich hoffe, wir haben jetzt alle noch Dosen und Konserven dabei. Apropos Dosen, wir trinken heute Bier mal wieder aus Flaschen.
Genau. Was hast du denn da Schönes?
Hat Micha mitgemacht. BBB, das unabhängige Hauptstadtbier.
Das kann doch nicht sein.
Das BBB-Pilz, Craftbier für alle.
Wenn Micha das mitbringt, kann das doch nichts werden.
Wahrscheinlich hat er die Hälfte schon selber.
Ich habe eine Schulle in der Hand.
Prost. Keine Gäste heute?
Schade.
Ja, schade.
War nicht jemand angekündigt?
Ja, nein, nicht öffentlich. Deswegen kündigen wir da nicht niemanden öffentlich an.
Ah, verstehe.
Sondern lassen überraschen. Wir haben Themen.
Unbedeutende.
Mhm.
DFB und kein Ende, was sich da wohl hinter verbergen mag. Partnerschaft mit der Bund... Oh, du Gott. Corona? Corona als Thema? Toll. Heimspiel gegen Bremen haben wir auch noch. Und eine neue, total magische Kampagne von Hertha BSC, eurem sympathischen Hauptstadtverein.
Die Wüte ist eigentlich in unserem Leben.
Oh, ich habe aufgehört zu zählen. Ja?
Ich habe aufgehört, mich drüber aufzuregen.
Egal. Wir haben Post bekommen in unserem Forum, also in unserem, auf unserer Webpage.
Aha, von wem?
Na, vielen Leuten, unter anderem auch von vom Werwolf. Der hat ja das ein oder andere Mal schon da ausgesprochen, kluge Beiträge auch.
Das ist der uns immer vollpöbelt.
Immer genau, der auch immer sagt.
Ist mal berichtigt. Immer, wenn Werwolf irgendwas schreibt, habe ich mal Angst, dann hält er uns unsere Fehler vor.
Der Berichtiger ist eigentlich jemand anderes.
Grüße.
Aber auch dessen Berichtigungen sind durchaus geschätzt. Also bitte nicht nachlassen, denn wir streben ja nach der 50% Genauigkeitsquote.
50 plus 1 muss stehen.
Ja, genau. Der Werwolf schreibt, fragt, ob es die Ultras nicht eigentlich auch übertreiben mit ihrer Kritik und auch vor allen Dingen auch mit Fadenkreuzen und so weiter.
Übertreibung ist aber schon irgendwie enthalten im Wort Ultra.
Oh. Das ist natürlich jetzt auch Dialektik. Also er fragt sich, ob die Ultras bei uns nicht etwas zu gut wegkommen in der letzten Sendung. Denn alleine schon der relativierende Kontext in den Fadenkreuzplakaten ist als schwierig und sollte niemals als akzeptabel durchgehen.
Aber das haben wir, glaube ich, so gesagt.
Ja, vielleicht nicht ganz so klar. Ich bin der Meinung, dass die Ultras natürlich in einem Dilemma stecken, dass wenn sie ihre Meinungen über die normalen Wege kundtun, sie einfach nicht gehört werden und diese Meinungskundgebung dann als Folklore untergeht. So wie jetzt auch am letzten Wochenende konnte man das sehen. Es gab wieder Plakate, offensichtlich hat man sich in höchster Not zu einer Art Burgfrieden zusammengefunden. Also der DFB gesagt.
Der DFB hat eingeladen und hat klargemacht, was die neue Regelung beinhaltet und dass sie mit voller Härte gegen.
Mit voller Härte.
Mit. Ne, das wäre dann ein Papier, ein zahnloser Papiertiger, dass sie mit voller Härte gegen Plakate auch vorgehen werden.
Ja, aber sie haben eben wohl auch klargemacht, dass nicht alleine die Erwähnung des Namens Hopp zum Spielabbruch führen wird und auch nicht die Erwähnung des Wortes Hurensohn selbst, sondern nur gäbe es diese unmittelbare Verstrickung. Alles andere, auch rhetorische Fragen alleine, verdienen nicht zwangsläufig den Spielabbruch. Und es gab ja einige interessante, einige eher plumpe, also und einige wirklich auch dreckige Plakate am Wochenende. Und es gab aber meines Wissens keinen Abbruch.
Es gab nicht mal Unterbrechung.
Nein, ich glaube, in der dritten Liga gab es irgendwas. In Jena oder so.
Ja, Abbruch sowieso nicht. Das hätte es ja sofort wieder in allen Medien nach oben gespült. Aber mir ist auch keine Unterbrechung bekannt geworden. Genau. Dritte Liga ist so weit unten. Ne? Da kümmern wir uns nicht so drum.
Na, es kommt immer näher.
Wer sich mit dem Thema ein bisschen mehr befassen möchte, es gibt ein total tolles Interview vom Deutschlandfunk.
Mit MJ East, ne? War das?
Nee, das ist eben nicht mit MJ East, sondern mit Angela Fomagnac und mit Helen Breit. Und da geht es genau um diese Geschichte. Da geht es genau um diese Geschichte, um die Causa Hopp, um die Einflussmöglichkeit der Kurven und auch um die völlig übersteigerte Reaktion des DFB. Und ich kann soweit spoilern, am Ende gibt es dann sogar noch ein paar Wünsche in Richtung DFB.
Oh.
Also ist eine Dreiviertelstunde, eine gute Dreiviertelstunde und okay. Die hat sich weggehört wie 5 Minuten.
Packen wir das in die Shownotes?
Packen wir in die Shownotes.
Die, also diese Übertreibung von Ultras war notwendig, um überhaupt wieder Gehör zu finden. Und auch diese Übertreibung, also das hat sich ja gezeigt, dass erst damit dieses Thema überhaupt, das Thema Kollektivstrafen überhaupt erst wieder aufs Tapet gehoben wurde. Wo das hinführt, müssen wir mal sehen. Ich bin wirklich hin und her gerissen, was ich eigentlich erwarte, so von Fußball, von Stadionkultur, so wie ich es kenne. Wir sind ja alle drei keine Ultras. Und aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der DFB hat Angst. Er hätte gerne ein gelecktes, durchgelecktes, sauber gelecktes Publikum, was möglichst dann Stimmung macht, wenn es notwendig ist, aber möglichst nicht mehr. Und schon gar nicht dann irgendwie anfängt, jetzt hier das Produkt zu kritisieren oder so.
Der DFB hat sich selbst ins Knie geschossen, als sie so überzogen reagiert haben. Und ja, man möchte ein hübsch poliertes Fußballerlebnis am Fernseher idealerweise, weil das bringt das meiste Geld oder an den Streamingdiensten. Und gleichzeitig möchte man seine Geldgeber hofieren und in Watte packen. Und das ist halt ein Spagat, den sie da machen. Und ist halt schwierig, wenn man eher dem Geld zugetan ist als dem Erlebnis.
Naja, denn ich glaube, die sehen das gar nicht mal unbedingt als Widerspruch, entweder oder, sondern sie würden am liebsten beides haben. Und ich glaube, sie gehen davon aus, dass sie die Stimmung als Alleinstellungsmerkmal, also volle Stadien, große volle Stadien, ist ja ein USP der deutschen Liga, der Bundesliga.
Noch?
Ja. Na,
die Briten, die sind schon ganz gut dabei, ne?
Nee, die Stimmung aber nicht.
Das stimmt, ja.
Das meine ich. Und damit gehen sie auch raus, so, wenn sie die Liga quasi vermarkten, aber gleichzeitig wollen sie eben die Kehrseite oder die zwangsläufig damit verbundene Seite eben nicht so gerne haben.
Mhm. Am Ende, theoretisch kommen die auch ohne Publikum aus.
Das bin mir fast sicher, das werden wir noch erleben.
Genau, das
relativ schnell.
Das ist noch ein anderes Thema.
Unabhängig davon, aber
virtuelles Publikum.
Virtuelles Publikum, Gejubel vom Band. Das wird für die Spieler sicher anders sein.
Na gut, das hast du ja in irgendwelchen Videospielen hast du das ja, aber du merkst halt doch schon deutlich, dass das was anderes
noch,
ist.
Noch. Also die, es gibt, ich halte das für absehbar, dass das möglich ist, dass du da, dass das völlig virtualisiert wird.
Oh, das ist ja jetzt ein krasses Endzeit-Szenario, was da herrscht, das Larchik jetzt hier zeichnet.
Und dann kommt Mad Max und macht den Rasen kaputt mit seinem Ford.
Jenseits der Sichtachse. Ist, glaube ich, der 5. Teil oder so.
Wir werden es nicht lösen können. Ich bin gespannt, was uns in der Hinsicht noch erwartet. Aber ich glaube, die Zukunft wird aus meiner Sicht nicht in den 80er, 90er, 1000er Stadien liegen, sondern eigentlich vielleicht eher in dem, was uns Hoffenheim und Wolfsburg und
na gut, und auch, aber wenn du dir jetzt die ganzen Großclubs, die sehr erfolgreichen Großclubs anguckst, die haben ja doch schon alle deutlich größere Stadien, ne?
Also ich
sehe nicht, dass Manchester United zum Beispiel jetzt sich sagt, ach Mensch, Old Trafford ist uns zu groß, das wollen wir so nicht. Machen wir mal kleiner. 20.000 reichen doch auch.
Nee, ja. Noch nicht.
Noch Real Madrid, Barcelona. Solange sie das große Stadion haben und es dann oben nicht vollkriegen, können sie ja immer noch Videowände ringsrum machen.
Ist eine Idee.
Im Oberring.
Ist eine Idee. Also könnte man auch woanders anbringen. Also,
ja.
Nachdem.
Aber also, die Sichtachsen.
Vielen Dank für diesen tollen Einwurf.
Wenn ihr andere Fragen habt, schreibt sie uns, stellt sie uns die Fragen. Und schreibt uns in unseren
Blog.
In unserem Blog.
Auf die Website.
Auf www.damenwahl-podcast.de. Ihr könnt natürlich auch direkt an uns schreiben per Twitter.
Genau. @damenwahlberlin, ein Wort, alles klein.
Oh, ihr macht Gut. Das so toll.
Es ist geübt.
So, haben wir noch ein anderes Thema? Jetzt hier, jetzt nicht so was Trauriges, vielleicht irgendwas, was ein bisschen mehr Uplifting ist. So.
Naja, vielleicht Augsburg hat gerade 2-0 zu Hause verloren gegen die Bayern und direkt Martin Schmidt geworfen.
Oh, wir wollten ja einen großen Trainer für die nächste Saison verpflichten.
Genau. Naja, nicht für die nächste Saison, aber die Augsburger sind jetzt natürlich aktiv auf der Suche. Und ich meine, Rom, Madrid, Paris, Augsburg, das muss, hat einen Namen, das klingt nach groß, nach Metropole, nach Big City. Ist vielleicht was für unseren Klinsy und sein Team.
Glaube ich nicht.
Ach, sag an. Ja, glaube ich nicht, ja. Ja, das hast du jetzt, das hast du immer noch zu ernst drüber gebracht. Henry denkt, du scherzest nicht.
Glaube das nicht.
Das ist zu wahrscheinlich, dass er da auftaucht und Augsburg rettet.
Nee, was soll da? So, was wollen wir machen jetzt hier? Wollen wir uns mal irgendwas eines Themas annehmen, welches nicht so sehr die Gemüter erhitzt? Zum Beispiel Partnerschaft mit der Bundeswehr.
Ja. Nee, Uplifting gesagt, ne? Und das ist ja, wir haben ja eine Partnerschaft mit einem Flottengeschwader und die brauchen ja auch Auftrieb.
Moment mal, war das nicht irgendwie ein U-Boot?
Ja, na, die brauchen aber auch Auftrieb.
Die brauchen ich habe gedacht, dass die Assoziation wäre, genauso wie Hertha können auch die abtauchen.
Ja, aber wenn sie zu tief tauchen, dann zerquetscht sie der Wasserdruck.
Ja,
es passt
einfach.
Wie Semmelrogge damals gesagt hat, dann wirst du vom Wasserdruck zerquetscht. Klar.
An dieser Stelle empfehlen wir das Boot.
Das Boot.
Genau.
Ja, wie steht der dazu?
Du, ganz ehrlich, die Bundeswehr ist ja mittlerweile keine
Armee mehr.
Das würde ich jetzt noch nicht sagen.
Wie war das? Die Bundeswehr
ist keine Pflichtarmee mehr. Sie ist ja eine freiwillige Armee.
Die Bundeswehr ist dazu da, den Feind an der Grenze so lange aufzuhalten, bis eine richtige Armee kommt. So war das damals. Ne?
Galt für die NVA, glaube ich, aber genauso.
Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das ist das Motto der Bundeswehr. Die Bundeswehr ist keine es gibt keine Wehrpflicht mehr, sondern es ist eine Freiwilligenarmee.
Söldner.
Ich finde, dass, also die Armee ist notwendig, dass sie im Stadion natürlich auch eine Zielgruppe hat, jüngere Leute ansprechen möchte, kann ich verstehen. Ich sehe an der Partnerschaft jetzt nichts Kritisches, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich gedient habe und nicht so ein großes Problem mit der Bundeswehr habe. Mit der Einstellung schon manchmal, aber mit der Bundeswehr an sich eher nicht, solange sie demokratisch kontrolliert wird.
Das hat doch alles mit Fußball nichts zu tun. Also,
nee, hat's nicht, tatsächlich.
Was ist denn jetzt, kriegt Hertha was davon? Ist das eine Werbepartnerschaft oder in welcher Form profitiert Hertha jetzt davon?
Also ich habe mir diesen Artikel auf der Website-Page nochmal durchgelesen. Hertha hat dort 2 Kicker hingeliefert. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es ist wie eine Patenbrigade früher in der DDR.
Arbeitet in der Bonbonfabrik?
Das kenne ich wiederum nicht.
Kennst du nicht? Das ist so ein altes Lied. Unsere Patenbrigade arbeitet in der Bonbonfabrik.
Das kenne ich nicht. Aber für die Hörer aus dem Westteil dieser wunderschönen Stadt, die das nicht wissen, was eine Patenbrigade ist, es gab üblicherweise, müssen wir schon erklären, oder?
Mach mal, ich bin da zu jung für.
Ja. Deng.
Erklär mal, Henry.
Der war gut.
Ja.
Auch ein kleiner Insider. Also, es gab üblicherweise zwischen Schulklassen und Abteilungen, früher auch Brigaden genannt, in den Betrieben, Patenschaften.
Genau.
Und das sah dann so aus, die Schüler sind dann, also offiziell war es dann enge Bindung und dann Einführung und konnte man eben auch mal sehen, wie die so arbeiten. Und im praktischen Leben wurde vermieden, sich zu sehen, wenn es nicht unbedingt notwendig war. Aber es gab eben auch mal so, dass die dann eben Betriebsführung gemacht haben oder von der Patenbrigade wurde dann jemand abgestellt, der hat die Kinder dann bei einem Ausflug begleitet oder so. Also, aber so richtig hängen geblieben ist bei mir die Patenschaft jetzt also als wirklich prägend für mein Leben nicht.
vielleicht mit dem PA-Unterricht produktive
Arbeit. Das war was anderes, das war ja Unterricht.
Das war dann ja, eher so eine Geschichte, heute gehen wir zur Patenbrigade und müssen nicht in die Schule.
Das war ganz nett. Nee, das war ja nachmittags. Das Patenbrigade in die Schule war immer.
Nicht mal den Vorteil hatte man.
Nee. Nee, das war jetzt, also ich hatte jetzt keine wahnsinnige Sache, ich habe keine Ahnung, worin, wie genau mit Leben die erfüllt werden wird, diese Partnerschaft. Es war auffällig, es waren im Stadion sehr viele Soldaten in Uniform.
Mhm. Nee, Moment, die Grünen waren die Bremen-Fans. Mhm. Der war auch nicht schlecht, oder?
Der war gut, der super. War ja. Und die im Tarnfleck, sind vorher in die Büsche gekrabbelt, um dort zu pinkeln.
Um Pyros zu suchen.
Ja, ich weiß immer nicht, was sowas soll. Also ich sehe den Sinn nicht daran. Also ich bin jetzt auch keiner, der jetzt sagt, irgendwie Armee, Pfui, Spinne oder so. Es gibt ja so diese typischen Reflexe irgendwie, ja, Militaristen und weg damit und so. Sehe ich auch nicht so. Bin ich eher so bei Michaels Schiene. Ich war auch bei der Bundeswehr. War jetzt nicht unbedingt der sinnvollste Zeitvertreib, sag ich mal so, aber hat mir auch nicht geschadet. Und ich weiß jetzt nicht, wo jetzt da die Verbindung zu einem Fußballclub ist. Na klar, die wollen wahrscheinlich irgendwie Nachwuchsgewinnung und so eine Geschichten machen. Genau. Das kann man auch ein bisschen kritisch sehen.
Ja, im Prinzip wollen sie vor Ort, die haben irgendwie einen Stand und informieren dort vor Ort darüber, was man bei der Bundeswehr alles machen kann und was man lernen kann und wo man sich auf der Welt so rumtreibt mit seinem U-Boot oder mit
der Fregatte. Sie werben natürlich wie jede Armee, die um Rekruten wirbt, um Freiwillige wirbt, mit den zumindest schicken Vorteilen, die sie haben. Du kannst bei uns eine Ausbildung machen, die kannst du später auch benutzen, kannst das üblicherweise free of charge machen, zumindest nicht dein Geld.
Genau, kannst dann sogar ein Studium hinterherlegen.
Also so ist es sowas ja in der Art. Und dann werben sie natürlich mit Abenteuer. Klar, ich habe ja nun nicht gedient, im Gegensatz zu euch. Ja. Ich habe Zivildienst gemacht.
Stimmt, du bist ja gar nicht so alt, dass du das noch in der
DDR hättest, weil ich
gehen lassen müssen.
Nein, da hatte ich Glück.
Weil du bist so alt wie mein Bruder und mein Bruder war noch in der NVA.
Ist aber.
Ja,
geht er ja nicht, der muss älter sein als ich. Aber nochmal, ich habe eher ein Problem, nicht so sehr mit der Bundeswehr, sondern ich habe eher ein Problem grundsätzlich mit Geldgebern, und es ist jetzt wahrscheinlich kein Geldgeber, aber grundsätzlich mit Geldgebern, die sich in staatlicher oder zumindest öffentlich-rechtlicher Hand befinden. Denn ich bin der Meinung, dass dieses Geld nicht dafür verwendet werden sollte, dass Fußballvereine davon profitieren. Hm. Also sprich, wir haben bei uns die AOK als öffentlich-rechtlichen Geldgeber.
Und Vivantes?
Vivantes. Wir hatten schon mal, meine ich, die Bundeswehr als in irgendeiner Form, zumindest als Sponsor.
Das ist ja nichts Neues, dass sie diese Partnerschaft haben. Die ist ja die ganze Zeit fortgesetzt worden.
Ja. Und
also war nie wirklich weg.
Ja, und ich weiß nicht, Artemis, nee, das ist nicht öffentlich-rechtlich, oder?
Artemis war ist eher so verdeckt.
Ja.
Verdeckte Aktion.
Genau. Aber es ist natürlich über die Einnahmen von Artemis ja irgendwie über Bande auch eine öffentlich-rechtliche Geldquelle.
Bin ich mir nicht sicher.
Niemals würden Beamte dort hingehen.
Nur im Privaten vielleicht, ja.
Genau.
Nicht als Patenbrigade sozusagen.
Patenbrigade Artemis.
Ja.
Genau. So. In der Klasse vom Canisius-Kolleg nur Jungs. Nee, Spaß beiseite. Es droht ein Szenario, und das ist jetzt gar nicht mal nur abstrakt, das scheint jetzt immer konkreter zu werden.
In Bayern.
Erstmal nur in Bayern, aber bald auch, glaube ich, in Berlin, dass die Stadien demnächst aufgrund von Anordnungen oder zum Schutz der Massen leer bleiben müssen. So. Konkret haben wir das jetzt schon morgen, glaube ich, in Paris.
Wir haben es aktuell in Bayern bis Anfang April. Ist heute gemeldet worden.
Wann?
Heute Abend.
Schließt das die Münchner mit ein?
In einer Stunde. München, Nürnberg, Augsburg, Jan Regensburg.
Müssen wir noch nach Augsburg?
Müssen wir.
So, also die aktuelle Schlagzeile im Kicker lautet, die DFL stellt sich wegen der Coronavirus-Ausbreitung bereits am kommenden Wochenende, also 26. Spieltag, auf Geisterspiele in der Bundesliga ein. Eine Komplettabsage des Spieltags wird ausgeschlossen. Rein sportlich wird er stattfinden. So, und dann, wir müssen abwarten. Also
Bayern hat, vorhin wurde das von der Deutschen Presseagentur gemeldet, Bayern hat alle Veranstaltungen über 1.000 Leute abgesagt und dazu zählen sämtliche Fußballspiele.
Nee, die Veranstaltung ist abgesagt.
Nein, nur also leer. Die leer.
Okay.
Das werden, also sie können durchgeführt werden, aber nicht mit mehr als 1000 Zuschauern. Jetzt werden zu den Fußballspielen dann wahrscheinlich gar keine Karten verkauft werden.
Außer die schon verkauft sind. Ich meine, FC Bayern ist ausverkauft für die komplette Saison.
Da lass uns aber gleich drauf kommen, das ist ein anderer Punkt. Aber jetzt mal rein sportlich. Hm. Was macht denn das aus so einem Spiel wie jetzt Hertha gegen Union?
Ja. Das ist ein Fußballspiel. Wahrscheinlich, tja, keine Ahnung. Aber was das für sportliche, was das für Auswirkungen jetzt psychisch auf die Spieler hat, keine Ahnung.
Wie findest du es? Also du guckst jetzt voraus. Nehmen wir mal das nächste Spiel in, ich habe da ein bisschen die Nase voll. Wir spielen jetzt in Hoffenheim.
Ja.
So, gut, ob das Stadion nur voll ist oder leer, ob das Stadion nur voll ist oder leer, ja, egal. Emotionalisiert mich weniger. Aber jetzt, die Woche drauf.
Ja, für Herrn Hopp ist das angenehmer, wenn
das Spiel, ja, genau. Das Spiel gegen Union, zu Hause. Wir können nicht dabei sein, wir gucken es uns anders an. Aber trotzdem ist doch eine konkrete Frage, wie geht's dir jetzt damit, Steffen? Dass dieses Spiel für dich.
Wie fühlen Sie sich dabei?
Nee, aber was hast du denn, was verbindest du denn? Hast du denn einen Eindruck, wenn du sagst, du ist geil, ist schön, freust du dich drauf?
Ja, natürlich nicht.
Bist du erleichtert?
Ich bin erleichtert, dass wir aufgrund einer drohenden Pandemie hier alle Großveranstaltungen absagen. Nee, bin ich natürlich nicht. Ich find's natürlich scheiße. Kann man mal so ganz bland sagen. Aber naja, ich muss mich an der Stelle auf das verlassen, was die medizinischen Experten sagen. Ich meine, was soll ich dazu jetzt sagen? Wenn entsprechende Ärzte und Wissenschaftler das für erforderlich halten, dann werde ich mich nicht hinstellen und sagen, nee, ist es nicht.
Das meine ich nicht. Die Frage ist jetzt, ich meine es konkret nicht,
ja.
Ich meine es konkret auf den sportlichen Bereich bezogen. Wie ist denn jetzt so dein Eindruck? Sagst du dir jetzt, schade, ich wäre wirklich sehr, sehr, sehr gerne dahin gegangen? Oder?
Ich hasse es, ins Stadion zu gehen mit meiner Dauerkarte. Natürlich finde ich das schade. Es ist doof. Ich meine, der Fußball, ich meine, Feldhockey ist halt so eine Sportart, die wahrscheinlich oft unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet.
Polo,
ja. Ja, ich meine, der Sport existiert halt trotzdem. Es sind halt Sportler, die da irgendeine Sportart ausüben und die werden ihre Sportart schon ausüben, auch mit oder ohne Zuschauer. Aber ja, für die Fans ist das natürlich Dreck.
Du hast ja sowieso Dauerkarte, also ja. Für dich wäre es kein Problem. Micha, wie ist es bei dir?
Für mich ist das nicht ganz so tragisch, weil ich nicht zu allen Spielen hingehe. Union ist tragisch, weil ich da Karten habe und ich auch damit rechne, wenn das Gesundheitsamt in Charlottenburg, welches zuständig ist, absagt oder diese Veranstaltung in dem als Öffentlichkeitsveranstaltung verbietet, dann trifft auch höhere Gewalt zu und dann ist das Geld auch weg.
Vielleicht sagt ja nur das Köpenicker Gesundheitsamt ab und die Charlottenburger sagen zu und dann dürfen die Gäste nicht kommen.
Dadurch, dass es in Charlottenburg ist.
Ja, ich gehe mal ganz fest davon aus, dass das eine berlinweite Regelung sein wird. Da werden nicht die Bezirke entscheiden, sondern da wird.
Ach was.
Ja.
Also ich bin ja hin und her gerissen. Bisher ist es, da die Saison so dreckig ist, wie sie ist, emotionalisiert mich das. Also ich habe bisher noch keine Spannung bezogen auf das Derby aufbauen können. Und deswegen ist so für mich der Punkt, auch weil ich natürlich auch eine gewisse Befürchtung habe, dass dieses Spiel dramatisch in die Hose gehen könnte, habe ich so ein bisschen die leise Hoffnung, dass uns das eher einen leichten Vorteil, Wettbewerbsvorteil verschafft.
Ich bin mir nicht sicher, weil das ist ja nun mal so, dass wir tatsächlich bis auf die 7500 offiziellen Gästetickets den Rest an Hertana verkauft haben, beziehungsweise da werden sicherlich auch einige dabei sein, die sich die Tickets gesichert haben und sie dann irgendwie schwarz weiterverkauft haben. Aber es wird ja nun nicht so sein, dass da irgendwie 25.000 Unioner im Stadion sind, sondern
wie bei den letzten beiden, da waren es ja eher 30. In der zweiten
Liga, ja genau, da war es ja doch nicht 50-50, aber es waren deutlich mehr Unioner. Ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht 15.000 Unioner ins Stadion schaffen. Sodass es jetzt nicht droht, zu einem Auswärtsspiel zu werden. Es sei denn, wir gehen irgendwie wieder 3-0 baden in der ersten Halbzeit. Dann, glaube ich, wird es dann doch so einigen die Sprache verschlagen, weil jetzt der bisherige Saisonverlauf auch nicht mehr so dazu angetan ist, hier noch groß euphorisch irgendwie was nach vorne zu peitschen. Ich bin ja sowieso gerade eher ziemlich down und sauer und hast du nicht
gesehen. Ja.
Über das Werder-Spiel werden wir noch reden und vielleicht über das, was man über die letzten Spiele hinweg auch als Trend sehen kann oder eben
erdulden
nicht.
Erdulden musste.
Erdulden, du bist Herr Tana, du musst sowieso erdulden.
Ja.
Leidensfähigkeit ist eine der Grundtugenden der Herthane.
Der meisten Fußballfans.
Ich finde es ja immer faszinierend, mit welchem Optimismus einem im Ticketshop immer noch viel Spaß gewünscht wird, wenn man denn die Tickets in der Hand hält.
Na hey, das Geld hast du schon abgedrückt, da können sie doch sarkastisch werden, oder?
Ich fände es schade, unterm Strich ist doch so wie jetzt immer die letzten Wochen, dass die Spannung sich bei mir dann innerhalb der letzten Stunden vorm Spiel aufbaut. Und natürlich wäre das ein Riesending gewesen. Ich fürchte aber fast, wir werden um dieses Heimspiel nicht betrogen werden, das ist ein doofes Wort, weil dann würde ja irgendwie jemand, nee, wir werden dieses Erlebnisses beraubt werden.
Also ich gehe mal fest davon aus, dass wir jetzt nicht innerhalb von 2 Wochen auf einmal wieder den heiligen Gral des Fußballs finden und anfangen, Hackespitze 1, 2, 3 zu spielen, sondern wir werden genauso weiter graupen und grützen wie jetzt die letzten Wochen. Und ich habe irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl vor dem Derby, weil hier momentan nicht so viel funktioniert. Und insofern fällt es mir tatsächlich momentan schwer, vor den einzelnen Spielen Vorfreude zu entwickeln. Also es hat jetzt nicht nur was mit dem Derby zu tun, sondern ich bin auch schon eher mit einem sehr, sehr düsteren Gefühl jetzt am letzten Wochenende zum Bremen-Spiel geschlichen.
Aber wenn jetzt die nächsten 3, 4, 5 Spieltage unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden werden, zumindest jetzt der Öffentlichkeit im Stadion, das geht schon hart in Richtung Wettbewerbsverzerrung. Also in Sachen Europa müssen wir nur uns jetzt keine Gedanken machen. Aber jetzt, so jetzt für die Liga allgemein, ist das schon eine interessante Nummer, oder?
Warum? Es geht doch für alle. Es spielen doch alle unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Also ja. solange das für alle gemacht wird und nicht tatsächlich bundeslandweise.
Da würde ich mal von ausgehen, dass
nee, das glaube ich auch nicht.
Das könnte jetzt sein. Also hier, ich habe die Meldung, der Spiegel hat es heute gemeldet. Wegen Ausbreitung des Coronavirus will die bayerische Staatsregierung Medienberichten zufolge Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen untersagen, zunächst bis Karfreitag. Das ist die Schlagzeile. Und wenn das tatsächlich so kommt, dann bedeutet das, bis Karfreitag, das ist glaube ich der 13. April.
Ein bisschen später, aber ja. Mhm.
Bis dahin.
Obwohl, kommt hin, ja. Mhm.
Bis dahin ist dann erstmal kein Fußball für als öffentliches Erlebnis mehr möglich. Und natürlich, das trifft erstmal alle Vereine gleichmäßig, weil sie keine Karten mehr verkaufen können, weil die Stimmung weg ist, weil sie auch im Fernsehen die Stimmung weg ist, es sei denn, sie hauen da irgendwelche Soundfiles rein, um ein bisschen Stimmung zu machen. Das schadet also auch dem Produktfußball. Fürs Fanerlebnis ist das eine Katastrophe, gerade in der Situation, in der wir uns befinden, mit diesen ganzen, mit dieser Auseinandersetzung mit dem DFB und so weiter, da ist das jetzt der absolute Downer, ne? Also eigentlich kann man nur vor Stadion gehen und vor dem Stadion protestieren und hoffen, dass genug Presseleute da sind, um diesen Druck jetzt aufrechtzuerhalten auf den DFB.
Da sind ja zwei verschiedene Sachen.
Aber jetzt. Für das Spiel selbst, für die Jungs auf dem Rasen ist es natürlich auch eine Katastrophe. Ich meine, die werden ja auch angetrieben von den Kurven. Ja, manchmal werden sie auch negativ angesprochen, aber eigentlich ist es, gerade wenn du zu Hause spielst, hast du die eigenen Fans im Rücken, die pushen dich, die helfen mit, dass der Gegner sich auch nicht ganz so gut verständigen kann. Und das fehlt einfach. Und das ist dann wie so ein Trainingsspiel. Ich meine, dann können sie das auch im Amateurstadion machen.
Also die Möglichkeit, na gut, du brauchst halt 1A-Möglichkeiten für das TV.
Ja, wenn du es im Amateurstadion machst, dann hast du ja keine Dings, keine Torlinientechnik und 25 Kameras und hast du nicht gesehen. Also Videoschiedsrichter, all das geht da ja nicht. Aber grundsätzlich brauchst du ja dann kein großes Stadion mehr. Du brauchst nur eine Pitch.
Punkt. Also das einzige Bundesland, was ich noch ausnehmen kann, zumindest haben sie zumindest noch keinen gefunden, ist ja Sachsen-Anhalt.
Ist Max Mallorca.
Mallorca hat bestimmt schon einen Fall. Aber Sachsen-Anhalt hat keinen Corona-Infizierten aktuell. Sachsen-Anhalt hat allerdings auch keinen Bundesligisten. Ich gehe davon aus, dass also alle Spiele ohne Beteiligung von Fans im Stadion stattfinden werden.
Aber es trifft ja dann
glaube nicht, dass das so großen Einfluss auf die Sportler an sich hat. Es ist natürlich Folklore. Die meisten Fans wollen gerne, dass sie das Spiel mit beeinflussen. Aber es gibt ja nun Stadien, die oder auch Ligen, wo nicht so viel, sagen wir mal, so Rabatz gemacht wird von den Fans, wie das in Deutschland der Fall ist.
Katar.
Und trotzdem gibt es dort offenbar einen messbaren Heimvorteil.
So. Ist das so?
Ja. Weshalb auch immer, ist psychologisch bedingt, keine Ahnung, unser Stadion.
Meine Wiese.
Meine Wiese, genau. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ey, was willst du machen? Also es ist halt so.
Ich fände es ja jetzt ich fände es jetzt einfach mal spannend, wie sich so eine Saison entwickelt. Vielleicht gibt es ja auch ganz neue
Vermarktungsmethoden.
Ja, irgendwas. Also die Leute werden sich ja trotzdem treffen. Also ich werde mir sicherlich nicht das Derby zu Hause im stillen Kämmerlein angucken, sondern vielleicht auch mit dir.
Nee, das wollen wir nicht.
Ja?
Das wollen wir nicht.
Naja, aber du weißt, was ich meine. Also ja. Die Leute werden sich ja trotzdem treffen.
Na klar.
Und dann wird es irgendwelche Public Viewings geben, die sich dann organisieren.
Und zwar werden 999 Tickets für die Waldbühne verkauft.
Ja, die werden die Waldbühne in so große Compartments einteilen, dass du dann dort 999 und dort 999 und dort, ich meine, die ist ja groß genug.
Wäre eine Möglichkeit.
Das keine kannst Ahnung. Du im Olympiastadion doch auch machen.
Zum Beispiel. Warum auch nicht?
Jeder Block, da sind sogar nur 250 Plätze oder so.
Das Problem ist, dass halt alle Tickets schon verkauft sind. Ne? Wenn du jetzt noch nicht verkauft hättest, würdest du einfach sagen, wir verkauften nur die Hälfte der Plätze und lassen jeden zweiten Platz frei. Aber du hast ja trotzdem das Treffen in der S-Bahn, in der U-Bahn.
Ja, genau. Aber jetzt ist auch mal ein Punkt, der jetzt auch wieder ganz interessant ist. Ich habe jetzt mal ganz grob geschätzt. Hertha hat einen Anteil von 68.000 Tickets roundabout bei diesem Heimspiel. Und ich habe jetzt mal ganz grob 30 Euro im Schnitt Ticketpreis netto angesetzt. Mhm. Ich weiß nicht, ob 30, korrigiert mich, vielleicht ist es mehr oder weniger. Da sind wir bei etwas über 2 Millionen. Hat das jetzt nicht unbedingt in der Lage, mal so eben auf 2 Millionen verzichten zu können? Das heißt, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Geld? Also kriege ich es wieder als Käufer? Ich habe ja Tickets. Kriegst du ein 1/17 deiner Dauerkarte wieder? Kriegst du deine Tickets wieder? Aua.
Ja, ich sag mal, bei den Dauerkarten könnte man es ein bisschen umgehen und sagt dann einfach beim nächsten DFB-Pokal-Heimspiel.
Uh-huh.
Genau, kriegst du vielleicht dein Ticket umsonst oder sowas oder keine Ahnung. Aber ja, das ist ein Problem. Wer trägt den Schaden? Ich habe keine Ahnung. Das muss ich bitte direkt
sagen. Die bereits verkauften Tickets, weil es dann höhere Gewalt ist, bekommst du kein Geld zurück, es sei denn, du hast eine Ticketversicherung abgeschlossen und der Verein.
Es gibt eine Ticketversicherung?
Es gibt auch Ticketversicherung. Wenn du nicht zu einem Ticket hingehen kannst, kannst du dann eine Versicherung abschließen und sagen, okay, ich möchte für den Fall, dass ich krank werde, möchte ich das Geld zurückhaben.
Das kannst sind du, Probleme.
Kannst du bei großen Anbietern von Events, so wie
zum Beispiel unser, Event-Tim,
ja? unser Sponsor und Shop-Betreiber.
Eventim,
genau.
Die machen da kannst du eine Versicherung abschließen.
Da kannst du eine Versicherung
bei abschließen. Konzerttickets kriegst du sie andauernd angeboten. Das ist genau. So, als ob du jetzt
Flugticket
kaufst und dann sagen sie, hier, kauf doch noch eine Reiseversicherung dazu.
Ja, genau.
Sonst musst du mit Blut immer unterschreiben und übrigens, wenn du nicht kommen kannst, kriegst du nichts zurück. Aber wie das jetzt geregelt ist mit höherer Gewalt und solchen Naturkatastrophen und so Geschichten, keine Ahnung.
Die Vereine können sich natürlich auch gegen sowas absichern. In England gibt's für fast alles irgendwelche Versicherungen.
Ja, da ist natürlich klar. Die Frage ist nur, du bist jetzt Hertha BSC und hast den Spielplan irgendwann im Juli bekommen. Du weißt also, irgendwann im März steht dann dein Spiel an gegen Union. Keine Ahnung, was ist das jetzt? 26., 27. Spieltag oder sowas?
27.
Ja. Und du weißt also ziemlich genau, es wird an dem und dem Wochenende sein. Also das ist klar. Aber wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Spiel ausfällt? Also wie hoch, wie willst du denn sowas versichern? Und also natürlich gibt es irgendjemanden, der das versichert. Mhm. Aber versicherst du dich gegen ein solches Risiko?
Wenn die Leute das wirklich über Eventim gekauft haben und das bei den Fußballtickets bei Eventim genauso läuft wie bei den Konzerttickets, dann wird jedem wahrscheinlich diese Versicherung angeboten.
Hast du sie? Du hast ja Dauerkarte. Hast
genau,
du sie
angenommen? Kein Mensch wird die mitgebucht haben. Ja, damit eben. Wird das einfach sozusagen jeder selbst zu Pech. Tragen haben. Ja, genau. Ist halt so. Aber ich würde da jetzt auch mal sagen, das ist halt tatsächlich höhere Gewalt. Das ist Pech. Wenn du jetzt ein Ticket kaufst und irgendwie für ein Auswärtsspiel nach Dortmund oder so und dann hast du unterwegs einen Autounfall. Ja, sorry, dann gibt dir auch keiner das zurück.
Okay, aber jetzt kannst du doch aber genauso gut sagen, ja, Hertha ist höhere Gewalt. Dann musst du halt die Kohle wieder rausrücken. Also mit welchem Recht behält sich der Veranstalter, ich weiß jetzt nicht, ob rechtlich Hertha der Veranstalter ist, aber mit welchem Recht behält sich jetzt Hertha das Geld ein, obwohl sie doch die Gegenleistung
sogenanntes, ja, die entsprechenden vertraglichen Regelungen, die man abgeschlossen hat beim Kauf des Tickets.
Schon ich geil.
Ich kenne sie ja nicht.
Ist, ne? Auf eine gewisse Art schon geil. Du hast wesentlich weniger Kosten, ja, als in einem echten Spiel. Du kannst die Ordner eindampfen, die Polizei, gut, die bezahlt es ja eh nicht, aber das brauchst du nicht.
Außer in Bremen.
Du musst die ganzen Würstchen nicht ankarren und das ganze Bier, ja. Und
kannst du natürlich auch nicht verkaufen.
Das ist natürlich ein Problem. Und du verkaufst auch kein Merch.
Ja. Weil dann die ganzen begeisterten Fans am Spieltag.
Nach dem Spieltag vor allem.
Die dir das aus den Händen zerren.
Merch ist tatsächlich ein Thema. Beim Catering bin ich mir nicht sicher, weil es ja darauf ankommt, hast du das Catering selbst in der Hand und bekommst das Geld?
Haben sie ja wohl.
Bei uns schon, aber andere Vereine haben das ja ausgelagert und da liegt das dann ja, komplett bei Aramark oder sowas.
Liegt doch aber trotzdem, es ist auch eine Teilung mit Aramark, ne? Das,
ja klar, aber ja, sie klar. verdienen ja daran.
Ja,
ja, aber andere Vereine, was die uns fremd ähneln, also sollen sie organisieren. Ja.
Aber wisst ihr, wie der hat er jetzt sein Geld hin und her schubst, ist mir eigentlich wirklich egal. Also, und du hast vorhin gesagt, Henry, dass hat er sich den nicht leisten kann, da möchte ich mal widersprechen, ja? Ist ja Kaffeekasse.
Ach, jetzt ja, gut, seit Windhorst ist er natürlich
Lasi,
alles.
Lasi wird's richten.
Lasi, nee, natürlich, da geht eine Menge flöten. Also, wie gesagt, 2 Millionen war jetzt eine grobe Schätzung. Wahrscheinlich ist es irgendwann zwischen 3 und 1 Million. Und in Wahrheit ist es vielleicht noch ganz anders.
Ja, und die Tickets, die an die Auswärtsfans verkauft werden, das gibt doch, fließt auch in unsere Kasse.
Das weiß ich, ist das so?
Ich denke schon, ja. Wir sind,
na, aber ist es nicht so, dadurch, dass wir 10% abgeben müssen, geht das zugunsten des...
Wir müssen 10% an die Gästefans verkaufen.
Nein.
Jetzt,
wir müssen 10% zur Verfügung stellen. Verkaufen, die Karten verkauft der Gastverein. Und der kann natürlich das Kontingent wieder zurückgeben und kann sagen, pass auf, von uns kommen nur 200.
Aber wer kriegt den Umsatz? Hertha oder der Gastverein?
Na, das teilen die sich, garantiert.
Also du weißt
es nicht. Wir raten es, ja.
Ich weiß es auch nicht hundertprozentig, aber...
Marc, wo bist du, wenn man dich braucht?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da so Anteile von FC Bayern bekommen an der Stelle. Das läuft so im DFB-Pokal oder so, ne?
Da wird eine Teilung.
Was kostet eigentlich so eine Auswärtskarte bei Hertha? Also für ein Auswärtsspiel eines anderen Vereins bei Hertha, 20 Euro?
Normalerweise
Unterrang,
war das
irgendein... Unterrang...
Nee, das hatten sie mal gekappt irgendwie vor 2 Saisons und haben es auch nicht wieder erhöht.
Kein 20 für einen Steher.
Das war genau. Auf jeden Fall unter 20 Euro. Allerdings ist das ja jetzt hier gerade jetzt gegen Union das super Top-Mega-Spiel.
Nee, auch die werden es, das wird nicht so teuer sein. Oberrang wahrscheinlich da außen an der Kurve irgendwann um die 30 und Unterrang wird irgendwie 19,95 oder so sein. Also ich weiß es nicht, aber eine gute Frage. Ich weiß es wirklich nicht.
Keine Ahnung, ja. Aber mir war mal so, als ob sie das gekappt hätten, deutlich unter 20 Euro. Als Zugeständnis an alle Auswärtsfans.
Genau, ist auch schwer zu vergleichen, denn auf der genau gegenüberliegenden Seite, gleiche Kategorie, ist das halt Ostkurve. Da ist fast ausschließlich Dauerkarte. Und da bist du, keine Ahnung, wo bist du denn da mit der Zeit? 199 oder 190?
Aber ohne die ganzen Rabatte.
Also, nee, ich meine,
das zahlt ja keiner.
Nee, eben meine ich ja. Nee, so mit Rabatte und allem Gedöns bist du bei 170 Euro oder sowas?
Den ja noch. Ich würde
160?
Also für die Ostkurve Fanclub-Geschichten.
Du bist irgendwie, ich meine, bei unter 10 Euro pro Spiel.
Du bist auf, ich würde auch sagen, dass es etwa 150 Euro sind.
Ja. Also insofern, naja.
Wer die genauen Preise wissen will, guckt einfach bei Hertha BSC.
Danke. Ist ja wie früher in der...
Jetzt haben wir hier rumgeeiert seit 20 Minuten und wir sind uns eigentlich einig, wir wissen alles nicht, aber...
Ist wie früher in der Rechtsvorlesung, da hilft ein Blick ins Gesetz.
Wollen wir mal zu richtig erbaulichen
Themen richtig, kommen. Nämlich...
25. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga.
Was ist grün und stinkt nach Fisch?
Bremen.
Irgend so ein Fußballverein aus dem Norden. Das Spiel ging 2-2 aus nach einem Halbzeitstand von 1-2. Machen wir es ganz schnell. Das 1-0 in der dritten Minute Hust durch Sargent.
Sargent. Der ist Amerikaner.
Ernsthaft. Mhm. Das 0-2 in der sechsten Minute nochmal Hüstel durch Klaassen. Und der Anschlusstreffer durch Niklas Stark in der 41. Minute und der Ausgleichstreffer durch Matthäus Cunha in der 60. Minute zum 2-2 entstand. 58.000 und ein paar zerquetschte Zuschauer. Uns wurde vorher was erzählt von 5.000 Bremern. Es waren dann doch ein paar mehr. Ich würde sagen, ich würde fast schätzen, fünfstellig, was da an Bremer im Stadion war. Es war wirklich eine Menge.
Und die wurden aber auch stiller im Laufe des Spiels. Das war auch sehr schön.
Die wurden erstaunlicherweise schon beim Stand von 0-2 stiller. Weil die haben da nicht die ganze Zeit durchgefeiert. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Eigentlich muss da jetzt wahrscheinlich der Punk abgehen. Ging er aber gar nicht.
Das haben sie ja mit ihrer Mannschaft gemeint. So.
Ja.
Mir völlig schleierhaft wieder mal, wie sich Gästefans in den neutralen Sektor begeben und dort feiern wie die Blöden beim Stand von 0-2 und dann noch rumpöbeln. Das kommt noch mit dazu.
Na, weil du so angepöbelt hast, weil du so unhöflich bist.
Ich schweige in solchen Momenten.
Ja?
Ja? Also rumpöbeln heißt sich über Gebühr freuen. Um das mal, ja? Sie sind natürlich nicht ausfällig geworden, aber sie haben sich aus meiner Sicht über Gebühr gefreut. So, haben wir auch sich schön eingeführt. Begleitschutz gab es von Niklas Stark und dann von Niklas Klünter und nochmal von Niklas Stark und dann von Jordi und dann aber auch zum Schluss von Thomas Kraft, der auch daneben
semmelt. Beim zweiten Tor.
Ja, ja, redet ja schon mal. Ich habe die beiden ersten Tore in eins vermengt.
Ballverlust durch Darida.
Der Ballverlust, das war ein stinknormaler Fehlpass.
Na klar.
Aber ist ja kein Ballverlust, ist, wenn du einen Zweikampf hast und dann den Ball verlierst. Ja. Aber der hat unter Druck einen Pass gespielt. Und der ging schief, ja, den kann auch gerne mit ein bisschen mehr Schmackes nach vorne spielen. Aber deswegen muss doch, das war ja hinter der Mittellinie, deswegen muss doch nicht gleich die ganze Mannschaft auseinanderfallen.
Genau.
Er brauchte es nur zwei Ballaktionen. Einmal der den Ball abgefangen hat, der sofort auf Rashica durchsteckt, sehr vertikal. Vogt. Und der mit der,
Vogt war das, glaube ich.
Achso, der durchgesteckt hat. Und der mit Hacke auf Sergeant und der darf einfach laufen und der darf 20 Meter gehen, ohne dass er angegriffen wird.
Er wird schön begleitet.
Beglitten, ja.
Beglitten.
Und dann zieht der natürlich auch geil ab, das muss man einfach...
Der zieht gut ab. Der ganze Angriffsspielzug von Werder Bremen, da haben halt einfach die Pässe gesessen und dass er das Ding mit der Hacke dann auch noch zum eigenen Mitspieler kriegt, ist dann auch noch eine Prise Glück beziehungsweise auf unserer Seite Pech dabei, aber trotzdem musst du natürlich näher am Gegner stehen. Du musst den beim Abschluss stören. Aber das ist so ein Thema, was sich über die letzten Spiele zieht. Bei Hertha hat man den nicht gesagt, dass sie den Gegenspieler am Schuss oder an der Flanke auch mal stören dürfen. Die sagen, also ihr dürft euch hinstellen, ihr müsst verhindern, dass ihr müsst sozusagen ein statisches Ziel abgeben, um das also einer herumspielen muss. Gegebenenfalls, aber du darfst den ballführenden Spieler nicht direkt angreifen. So stand es da irgendwie dann, zumindest nicht in den ersten 10 Minuten.
Andererseits, die beiden, die gerade Probleme damit haben, oder einer von den Hauptakteuren, die Probleme damit haben, hat Anfang der Saison einen Elfmeter nach dem anderen produziert mit seinen Aktionen, nämlich Niklas Stark, indem er dann nämlich an den Ballführenden rangegangen ist, zu ungestüm und regelmäßig dafür entsprechend
bestraft. Ja, aber war ja 5 Meter vorm Strafraum. Also ja, Da ist jetzt keine Elfmetergefahr,
aber also die sind einfach total verunsichert. Und ich weiß nicht, die kommen mit geschwellter Brust raus, haben sich tierisch was vorgenommen und dann...
Ich bin mir sehr sicher, dass die sich im Kreis vorm Anpfiff nochmal zusammen und dann, Achtung, jetzt gleich wach sein, von Anfang an gleich wach sein und 3 Minuten später fangen die Ding.
Heute lassen wir uns in den ersten 10 Minuten
keine reinsetzen.
Niemals.
Niemals. Und ich habe mich nach 2,5 Minuten noch dabei erwischt bei dem Gedanken, heute wird's passiert das nicht. Die haben zwar, sind zwar unter Druck und die werden angelaufen, aber heute passiert's nicht. Geil.
0-2.
Aber
doch nicht in 9 Minuten.
Aber nicht nochmal, nicht schon wieder.
In 6 Minuten.
Ja, vorher waren's 9 Minuten und
dann gegen Köln war's auch die ersten 10 Minuten, oder?
Klünter und.
Wir haben 6 Tore bekommen in den letzten, jeweils ersten
Köln,
10 Minuten.
Köln war nur das 1-0 in den ersten 10 Minuten.
Wann war das 2-0?
Das kam auch so in der 20., 26. Minute oder so. Aber gegen Düsseldorf oder in Düsseldorf war es die 6. und 9. Minute und jetzt diesmal die 2. und die 6. Minute. Du fühlst dich einfach bloß verarscht. Wahrscheinlich die Spieler auf dem Feld auch, ja. Niklas Stark fühlt sich ja auch verarscht, wissen wir. Der wird sich auch denken, irgendwie, was geht denn hier ab? Aber
der stand wahrscheinlich nach dem letzten Spiel schon da und sagte, okay, das war mal richtig scheiße, aber sowas wird nie wieder passieren. Und dann sagte das nächste Spiel so, holt mal Bier.
Genau, also es war wirklich die 22. Du hast natürlich
Wir haben recht. Aus den letzten 4 Spielen 11 Gegentore.
Na, 5, also die letzten 4 Spiele, das heißt Paderborn 1 Gegentor, 5 gegen Köln, Dreier. Sind wir bei 9 insgesamt gegen Düsseldorf und jetzt nochmal 2er. Ja. 11 Gegentore, du hast richtig gezählt, Micha.
11 Gegentore, habe ich vorhin richtig gelesen.
Okay. Was die Hörer jetzt nicht sehen konnten, war, dass Steffen mit den Fingern gezählt hat.
Genau, bis zur 11.
Naja, rechnen mit Damenwahl, wissen wir ja, ist nicht unsere Stärke. Ne? Wir haben andere Stärken.
Ja? Wir haben andere Stärken.
Andere Stärken.
Gestelz und Infantil.
Ja.
Der,
Prost.
Prost. Auch das zweite Tor war ja dann unglaublich.
Ich fand das zweite Tor eigentlich noch schlimmer als das erste.
Ja.
Weil das erste, das war halt ein Konter, wo die Leute nicht nah genug an Gegenspieler waren und dann abgezogen wird der Ball und dann liegt er doof drinne.
Aber Konter ist für mich, wenn du nach einer Ecke dann drei Leute wie die Wahnsinnigen übers Feld stürmen und dann hast du dann irgendwie ja. drei.
Aber wir waren in der Vorwärtsbewegung.
Wir waren in der Vorwärtsbewegung, ja.
Und das zweite Tor ist dann wieder so ein Ding, wo unsere Flügel, jetzt unsere rechte Verteidigungsseite offen ist wie ein Scheunentor. Da können die machen, was sie wollen. Mhm. Und sie werden maximal am Hineinlaufen in den Strafraum gehindert. Es sei denn, unser Freund Luke Bacchio ist der Gegenspieler, der ja nicht mitmachen durfte jetzt in dem Spiel. Der würde dann auch noch sagen, bitte geh an mir vorbei, ich stolper für dich. Aber die Flanke wird nicht unterbunden. Die Flanke wird grundsätzlich nicht unterbunden. Und dann hast du halt das Pech, dann, dass da noch einer mit dem Kopf hinkommt.
Klünter hatte ganz schlechte 10 Minuten, war ständig zu weit weg. Und vor ihm Wolf hat ihm ja auch nicht geholfen.
Er hat in diesem Spielzug, in dem Moment, in dem der, wer auch immer, diesen Diagonalpass auf Rashica, war es wieder Rashica? Im Zweifel war es Rashica nochmal. In der ersten Szene war es Bittencourt, in der zweiten Szene war es Rashica. So,
genau.
Immer so ein kleiner Einwurf, Bittencourt ist ja auch wirklich einer von diesen widerlichen Typen, die du nur in der eigenen Mannschaft leiden kannst.
Als der damals von Dresden weggegangen ist.
War nicht mal in Cottbus ganz am Anfang?
Der war.
Egal.
Ja, doch, Cottbus, ja. Genau. Und ich hätte ihn verdammt gerne bei uns gesehen zu der Zeit.
Ja, den kannst du nur in der eigenen Mannschaft.
Danach hat er halt die Mannschaften gewechselt wie andere ihre Unterhosen. Und ja.
So, das nur nebenbei. Als der lange Ball auf Rashica kam,
ja,
hat Klünter noch an Wolf gezeigt, deckt mir den Mann hinter mir.
Das ist genau das gleiche Ding wie in Düsseldorf.
Das war genau die gleiche Aktion, das war genau die gleiche Flanke.
Und auch genau das gleiche Signal, nur da eben an Luke Bacchio, der nicht reagiert hat. Ja. Und jetzt hat hier eben Wolf nicht reagiert, so richtig.
Also,
da stimmt irgendwas in der Abstimmung nicht. Also Klünter weiß genau, wie es laufen soll, bloß sein Mitspieler weiß es offenbar nicht.
Ja,
oder reagiert zu langsam oder es ist.
Vielleicht muss er nicht nur auf ihn zeigen, sondern sagen, nimm den, statt ich nehme den.
Es war gar nicht notwendig, dass Klünter
nach innen läuft
und den Rashica aus der Deckung entlässt. Es war überhaupt nicht notwendig, denn vor ihm war überhaupt kein Gegenspieler, den er hätte quasi mit seinem Einlaufen decken müssen.
Das war eine, zumindest im Düsseldorf-Spiel, war das eine Vorgabe des Trainerteams. Hat jemand im Interview hinterher gesagt, bei gegnerischem Ballbesitz geht derjenige auf der ballabgewandten Seite in die Mitte, um das Zentrum zu verdichten.
Dann muss aber der Außenstürmer sich fallen lassen.
Genau.
Aber kann der denn überhaupt regelmäßig diese 20 Meter zurück machen?
Tja, offenbar nicht, wie wir lernen.
War ja auch derselbe Wolf, der auch gegen Köln schon so schlecht aussah.
Es ist ja in beiden Spielen jetzt, in allen drei Spielen, aber immer wieder unterschiedliche Besetzungen. Ne? Gegen Köln und jetzt gegen Bremen war es in beiden Fällen Wolf. Und in Düsseldorf war es Luke Bacchio, zumindest in der ersten Halbzeit, als es so negativ für uns ablief. Aber es war immer das gleiche Problem, immer das gleiche Muster der Gegenangriffe, sogar in der Regelfall die gleiche Seite. Und
immer
unbesetzte Räume, die die Gegenspieler auf der Flanke beackern dürfen, wo sie völlig unbedrängt 10, 15 Meter mit dem Ball laufen können und dann auch nicht an der Flanke gestört werden.
Was mich auch noch wundert, ist, dass alleine schon der lange Ball nicht versucht wird zu unterbinden. Also sprich, dass nicht versucht wird, den Empfänger an der Ballannahme zu behindern. Denn der Ball ist ja 3 Sekunden in der Luft. Mhm. Aber der Klünter geht dann halt versucht dann halt nie den Ball wegzuköpfen, sondern versucht dann immer den Gegner zu stellen. Wahrscheinlich ist das eine Sache, die wird trainiert, weil die Gefahr theoretisch größer ist, dass wenn du dich da verschätzt, dann hat der Gegner überhaupt, dann hat der Gegenspieler ja, überhaupt keinen, gar keiner mal bei ihm, sondern dann liegt er am Boden oder ist im Aus oder so. Mhm. Deswegen wird versucht, okay, du siehst, der Ball geht über dich rüber, dreh dich um, stell den Gegner. Aber das hat er ja auch nicht gemacht, weil er nämlich viel, viel zu weit weg war.
Ja.
Genau, also da bin ich ganz bei dir. Klünter ist im Moment.
Ja, aber wie willst du da hinstellen?
Schwierig. Picker. Picker ist verletzt.
Ja, leider.
Ein leider, Spiel. Leider verletzt, er wird jetzt aber zurückkommen. Also.
Ich sehe, eigentlich sehe ich eher Picker. Ich glaube, so eine Sache würde Picker nicht passieren.
Ja. Andererseits, ich meine, wir haben jetzt die ganzen negativen Situationen gerade besprochen. Eine Neuerung. Nuri geht an die Linie und spricht auf die Mannschaft ein und stellt das System um, nämlich auf 5-3-2.
Also wir hatten vorher eine Viererkette?
Wir hatten vorher ein 4-1-4.
Ich hab die,
irgendwas, ja.
4-4-2, 4-1.
Nee, es war ein 4-1-4-1 oder ein 4-1-3-2 oder so. Aber
also auf jeden Fall eine Viererkette.
Hinten eine Viererkette. Und nachdem er das auf eine Fünferkette umgestellt hat, defensiv, hat es besser funktioniert.
Was mich übrigens wundert, weil ja dann die Räume außen von den beiden Außenverteidigern, wenn die Außenstürmer in der oder die Außen, nee, anders, die Halbverteidiger haben dann, lassen ja einen Raum neben sich, den dann eigentlich die Außenverteidiger füllen müssen. Dadurch aber, dass die üblicherweise weiter hochschieben, hast du ja den gleichen Raum, der ist sogar ja, eigentlich noch größer.
Bei einer Fünferkette lässt sich Askar Sibar einfach hinten in die Mitte fallen und dadurch schieben sich die Innenverteidiger ein Stückchen weiter nach außen und machen den Raum enger.
Wir haben ja jetzt den Fall gehabt in Düsseldorf, dass sich ein völlig anderes Spiel nach dem Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit ergeben hat. Und jetzt im Heimspiel gegen Bremen hat sich das Spiel schon nach 15 bis 20 Minuten komplett verändert.
Genau.
Und zwar hat es sich insofern verändert, dass Bremen jegliche Angriffsbemühungen quasi eingestellt hat.
Da bin ich mir halt nicht sicher. Das ist jetzt eine These, die wabert schon den ganzen Tag hier so durch diverse Räume.
Da bin ich mir auch nicht so sicher. Also was passiert ist, meiner Meinung nach, Nuri hat zumindest diesmal ein Statement gesetzt und hat gesagt, Leute, Askar Sibar nach hinten defensiv, macht die Räume enger. Und ab dem Augenblick haben sie ein bisschen stabiler gestanden. Und sie haben den Gegner früher angelaufen. Und das war nämlich genau das, was Bremen vorher gemacht hat. Genau
das hat Bremen eben nicht mehr gemacht. Bremen hat unsere ballführenden Spieler, die Verteidigungslinie hinten, gar nicht mehr angegriffen.
Also was wir feststellen können, objektiv, ohne dass wir jetzt erstmal die Ursachen feststellen, ist, das Spiel hat sich verlagert, stärker in die Bremer Hälfte. Ja. Was sich übrigens auch nach dem ganzen Spiel in der Ballbesitzquote überhaupt nicht ausgewirkt hat. Das war fast hälftig. Das heißt, ein reines Zurückziehen von einer der beiden Mannschaften kann es auch nicht gewesen sein. Aber es ist so, dass Bremen nicht mehr gefährlich wurde. Das ist, glaube ich, der einzige Fakt, auf den man sich insgesamt völlig einigen kann. Hat Bremen wirklich nicht mehr angelaufen? Es gab so eine Phase in der Mitte der ersten Halbzeit, da gab es mal so ganz dreckige 3-4 Minuten, also natürlich nur gefühlt, 3-4 Minuten, so Kopfbälle, einer vom anderen, immer nur Hauptsache weg vom eigenen Tor, Kopfball weg und nie wurde versucht, den Ball auch mal mit der Brust anzunehmen und ihn dann irgendwie zu verarbeiten, sondern eben Hauptsache der Ball ist erstmal weg von mir. Ja. Und das war so ein Punkt, wo ich schon dachte, ich hatte einen ganz kompetenten Nachbarn bei mir diesmal. Ja.
Wieder mal.
Es war nicht Steffen. Und
es hätte auch niemand vermutet.
Nicht Steffens Nachbar.
Nee, der ist ja super. Steffens Nachbar ist super.
Ja, genau. Genauso
kompetent. Also der linke Nachbar. Ja.
Ich gehe mir mal kurz noch ein Bier holen.
Ja. Und mit dem wir haben zur 14. Minute, 14 irgendwas stand oben auf der Anzeige und habe gesagt, die dreht sich gerade. Das war relativ früh. Und das bestätigst du ja auch.
Genau, also aber wie gesagt, in den ersten 10 Minuten gerade, egal wer bei uns den Ball hatte, auch in der hintersten Verteidigungslinie, der wurde sofort angelaufen. Das passierte dann einfach nicht mehr.
Ich würde mal ganz kurz nochmal einen Schwenk zum ersten Tor zurück machen. Wir haben Also wir waren ja gerade mal bei der Flanke von Rashica.
Ja. Ja. Ist der Vorlagengeber
Rashica. Richtig. Dann in der Mitte diese Flanke, die dann wirklich sehr gut auf Klaassen kam, der sich genau zwischen Stark und Jordi stellt, nicht angegriffen wird von beiden und den einnicken kann. Und Kraft, der nicht den Ball verteidigt, sondern eigentlich hofft, dass er ihn fangen kann. Das kann man in der Wiederholung ganz gut sehen. Der will eigentlich, er spekuliert darauf, dass Klaassen den durchlässt. Und er will ihn eigentlich mit ganz normal vor der Brust fangen. Und dann ist Klaassen aber schneller da. Und dann steht Kraft da wie so ein, weiß nicht, also ein bisschen so
leider
wie so
Gottes wieder seine übliche Schwäche bei der Strafraumbeherrschung beim Rauslaufen gezeigt.
Ja, ist leider so. Ja. Muss man einfach sagen.
Kommt ein zum anderen.
Also es war so richtig so klassisches Swiss Cheese Model, also wenn sich
was für ein Model?
Swiss Cheese ist ein Modell aus der Unfalltheorie. Hm. Wenn sich in einem wenn du einen Schweizer Käse mit großen Löchern zerschneidest, dann kannst du ja nicht durchgucken, ja, weil du ja die Löcher, du hast ja immer wieder Käse. Aber es gibt bestimmte Möglichkeiten, dass sich die Löcher so, der ganze Käsenscheiben so drehen, dass du durch ein ganzes Loch einmal durchgucken kannst. Und du keine Verteidigungslinie mehr dabei hast. Das ist ein Swiss Cheese Model, kommt aus der Unfallforschung in der Fliegerei. Und wenn du nur es reicht eine Scheibe, die sich dreht, so korrekt dreht, dass der Unfall aufgehalten wird. In dem Fall wäre die erste Scheibe zum Beispiel gewesen, dass Klünter besser zu Rashica gestanden hätte. Oder, dass überhaupt der Diagonalball unterbunden worden wäre, der auf Rashica kam. Oder, dass Stark sich an Klaassen orientiert oder dass Jordi sich an Klaassen orientiert. Oder das letzte Swiss Cheese wäre gewesen, also die Scheibe, dass Kraft einfach das macht, was ein Torwart macht, nämlich einen Ball halten und die Flanke, die jetzt auch nicht so knapp war, einfach zu verteidigen.
Du hast halt einfach eine ganze Kette von Leuten, die unglücklicherweise die Fehler so macht, dass sie den Nächsten wieder in die Verlegenheit bringt, selbst irgendwas richtig machen zu müssen. Du hast dann so eine Verkettung unglücklicher Umstände, dass es irgendwie genauso läuft, dass das Ding auf einmal am Tor liegt.
So.
Dann ist das Scheiße. Wow. Hast du Scheiße am Schuh.
Das klingt schöner als Swiss Cheese.
Ich kann das auch gerne übersetzen. Schweizer Käse.
Ah. Hast du Scheiße am Schuh? Klingt trotzdem besser.
Do you have shit on your shoe? Oder poo on your shoe. So. Dann, aber wie gesagt, aus meiner Sicht drehte sich das Spiel, die Dynamik des Spiels während der ersten Halbzeit. Und sei es drum, ob das jetzt nun daran lag, dass Bremen sich zurückgezogen hat oder ob es daran lag, dass Hertha Bremen einfach nicht mehr so hat ins Rollen kommen lassen. I don't care. Fakt war, dass Bremen ab dem zweiten Tor bis fast ganz kurz vor Ende des Spiels
fast nicht mehr stattgefunden hat. Ja.
So. Und wer auch immer dafür der Gute und der Verantwortliche ist, ich lasse mir nicht nehmen, dass nicht auch ein Hertha Anteil daran war, und zwar in diesem Fall auch ein starker Härteanteil.
Ja, es kam mehr Kontrolle rein, ne? Also in dem Augenblick, wo umgestellt wurde, war einfach mehr Spielkontrolle drin. Die Pässe sind auf einmal angekommen, es war nicht mehr so hektisch.
Na, die Pässe angekommen würde ich schon wieder bezweifeln bei einer Passquote von 68%. Also da sind so oft Bälle wirklich ins Nichts gegangen, wo du einfach dachtest, wo sollte der denn jetzt gerade landen, der Ball? Also der Automatismus, Fragezeichen. Entweder wusste der zweite Spieler vom Automatismus nichts oder
oder es wurde einfach falsch eingeschätzt. Also Kunja und Piontek haben sich auch ab und an Pässe zugespielt, wo der andere dann nicht rangelaufen ist oder wo er in die komplett andere Richtung gelaufen ist.
Ja, wer sollte ihnen denn noch irgendwelche Automatismen beibringen?
Das ist also eine Frage, ja.
Nuri?
Ja, vor allen Dingen hätten sie ja mal eine Vorbereitung zusammenspielen müssen. Ne? Das ist halt jetzt tatsächlich ein Problem, was sich für uns ergibt, dass die Mannschaft über die Saison jetzt relativ zusammengewürfelt ist und x-mal gewechselt hat.
Ich glaube, die überlebt gerade nur, weil es zwei, drei Spieler in der Mannschaft gibt, die jetzt den Hut aufhaben und diese Mannschaft irgendwie tragen und die auf der Basisfunktion gerade irgendwie durcharbeiten.
Es sind ganz viele Einzelaktionen. Darida, der Dauerläufer, der einfach sich überall versucht, die Bälle zu erlaufen und zu erkämpfen und an allen möglichen Stellen ist. Kunja
auch sehr gut harmoniert,
muss man ja sagen. Kunja, der auch irgendwie überall ist und fightet wie ein sonst was.
Das wäre schon mal geil, dass Darida nächstes Spiel wieder fehlt, weil er die fünfte Gelbe hat.
Ja, das passiert, ne?
Dafür kommt Schellbrett zurück.
Aber
was auch nicht schlecht ist.
Oder Grujic. Ich könnte mir Grujic auch sehr gut mit Kunja vorstellen.
Da fehlt er aber dann in der Abwehr wieder.
Tja, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich Grujic nochmal sehen will die Saison. Er hat bis jetzt tatsächlich noch nicht wirklich gezeigt, weshalb wir ihn nochmal im Mittelfeld sehen wollen. Er hat irgendwann aufgehört, diesen schönen Fußball zu spielen, den wir ihn letzte Saison am Anfang noch gelobt haben.
Ja, ja, dann kann er jetzt loslegen. Er hat jetzt mit Kunja jemanden, der auch vielleicht rein kreativ sein Spielverständnis auch würdigen kann.
Wie geht's Arne Meyer?
Weiß nicht, ich habe lange nicht mehr von ihm gehört.
Komplett abgetaucht. Also der war verletzt, ne?
Aber warum
Stammplatz auf der Tribüne.
Aber warum kann, auf der Tribüne nicht. Aber warum kann er nicht Askasiba und ein Schellbrett auf der 6 spielen und
Meyer vorne, meinst du? Oder
Grujic? Nee, und Grujic eine Reihe davor.
Grundsätzlich ist das genau die Version, die sie
wäre doch die direkte, die wobei, direkte Variante jetzt.
Also, wobei die ein Dreieck spielen und sich regelmäßig abwechseln. Das ist, also Askasiba, Schellbrett und Grujic, ich glaube, die können das sehr, sehr gut, dass sie die Position wechseln, genauso wie das mit Darida funktioniert. Sodass auch in der Mitte nicht eine Manndeckung möglich ist. Oder wenn eine Manndeckung vom Gegner vorgenommen wird, dass dann auf jeden Fall immer Lücken auftauchen.
Ich wundere mich ohnehin, dass nicht Askasiba in Manndeckung genommen wird. Ich glaube damit, und Darida vielleicht sogar eher noch Darida, ich glaube damit würde man Hertha des wenigen noch vorhanden kreativen und Mittelfelds berauben.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, bin ja mal spannend,
wir haben nicht viel Kreativität, aber das bisschen, was wir haben, ja, das kann man eigentlich sehr, sehr schnell. Andererseits ist in diesem Spiel auch aufgefallen, Jordi sehr, sehr offensiv, ist immer wieder nach vorne gegangen. Mhm. Ich meine, der ist gelernter Stürmer.
Klar.
Viele wissen, haben davon noch nichts gehört.
Ja.
Oder haben das immer noch nicht gecheckt. Wenn er in der Abwehr nicht gebraucht wird, geht er nach vorne und macht das Mittelfeld dichter. Ist eine weitere Anspielstation. Zusammen mit Mittelstädt auf der Außenbahn auch eine sehr, sehr gute Kombination.
Von Bremen kam ja auch keine Gefahr mehr. Und auch Plattenhardt hat sich öfter mal in den Halbraum auf der Achterposition fallen lassen. Er ist ja nach vorne geschoben. War aber nicht so. Es gab schon mal Spiele, wo er diese Rolle unglaublich geil ausgefüllt hat. Und zwar im ersten Pokalspiel gegen Eichstätt. Ja, Wahnsinn. Und aber auch im Pokalspiel gegen Dresden. Ist er in der zweiten Halbzeit, die Hertha ja eigentlich 5-0 hätte gewinnen müssen. Also rein nur die Halbzeit der regulären Spielzeit, war er unglaublich offensiv. Und Dresden war damit extrem überfordert.
Also Plattenhardt spielt richtig gut gegen unterklassige Gegner. Wunder, also hätte er eigentlich gegen Bremen auch voll aufdrehen müssen.
Arne Meyer abgestürzt.
Arne Meyer ist tatsächlich gerade nicht verletzt. Der ist wirklich einfach nur aus dem Kader gestrichen.
Der ist im Kader. Also nicht mal im Kader?
Nicht im Kader gewesen. Gegen Düsseldorf nicht und gegen Bremen auch nicht.
Oh.
Er saß auf der Tribüne.
Na gut. Es gab noch eine andere Schwierigkeit, die mir aufgefallen ist in der Dreierkette. Und zwar, wenn Stark den Ball hatte, dann hat er auf seiner rechten Seite grundsätzlich zwei Anspielmöglichkeiten. Und zwar den Außenverteidiger und den Außenstürmer, also sprich Klünter und
Wolf.
Die haben allerdings mitunter die Eigenschaft, dass sie diagonal in einer Linie stehen und dementsprechend aus Starks Sicht nicht zwei Anspieloptionen sich auftun, sondern eben nur eine. Und das ist dann wieder ein Nachteil, denn könntest natürlich Wolf mit einem Lupfer anspielen, aber das ist das Risiko schon wieder größer.
Ja.
Das ist ein Problem. Und mir ist in der zweiten Halbzeit noch was aufgefallen. Also kommen wir in die zweite Halbzeit? Zweite Halbzeit, also es gab noch das Tor, klar, wieder durch den Standard, wie willst du sonst gegen Bremen treffen?
Du meinst jetzt aber noch in der ersten Halbzeit?
In der ersten Halbzeit,
genau. Anschlusstor, genau.
Richtig. Das Anschlusstor von Stark,
was von er Stark. Total,
ja, das ist ordentlich gefeiert. Dann
war die
gab's auch, ja noch, noch die Frage, war es abseits oder nicht?
Und hatte dann was, ich im Stadion überhaupt nicht die Frage.
Also im Fernsehen gab es diese Frage und der, während Stark gejubelt hat, hat ihm auch der Schiedsrichter gezeigt, kurz mal und ans Ohr gefasst.
Ja gut, machen die ja eh bei jedem Tor.
Genau, und dann hat er aber, die haben das überprüft, auch mit Linie und so. Und es war
aber knapp,
Abseits.
Oder?
Es war knapp, aber kein Abseits.
Okay. Ich hatte ja dann auch so die Hoffnung, lass es ihn doch einfach mal richtig aufs Selbstbewusstsein wirken, dieses Tor. Denn er spielt einfach eine Drecksaison. Ist nicht seine Saison.
Stark. Das Problem ist an der Stelle, er ist ja jetzt kein Stürmer, der jetzt mal ein Tor schießt und dann fällt der Groschen, ja, so Davy Selke mäßig, dass er mal ein Tor schießt und dann dreht er auf.
Wo war der eigentlich?
Auf der Tribüne.
Auf der Tribüne.
Er ist ja ein Verteidiger und ob jetzt ein Verteidiger jetzt in irgendwelchen fiesen 1-gegen-1 Situationen hinten im Strafraum Vertrauen tankt, weil er vorne mal ein Tor geköpft hat, ich weiß es nicht.
Doch, Stark, glaube ich. Ich habe noch, danke. Stark, glaube ich, baut das auch auf, dass er immer wieder mal bei einem Standard ein Kopfballtor macht oder mit dem Fuß mal ein Tor macht. Das gibt Vertrauen. Viel mehr Vertrauen gibt ihm aber das, wenn es bei in der Abwehrarbeit klappt. Und das hat dann auch immer besser funktioniert.
Ja, er ist nicht mehr richtig auf die Probe gestellt worden. Es gab noch mal eine Situation, die war im Prinzip 1:1 eine Blaupause zum zweiten Bremer Tor. Okay. Genauso wieder Stark unterbindet die Flanke nicht. Die Flanke kommt rein und kommt auch genau auf den Kopf von Sargent und der köpft übers Tor. Da haben wir einfach Glück gehabt. Das war genau ansonsten identische Situation zum 2:0.
Ja, aber es gab ein paar andere Situationen, die hat er sehr, sehr souverän auch gelöst. Auch wenn Klünter wieder mal nicht am Platz war, wo er hingehört hat. Ja, aber welche Alternativen haben wir im Moment?
Boyata halt.
Boyata,
wenn verletzt.
Er im Moment verletzt, wenn er wiederkommt, umso besser.
Ist noch unklar, ob er jetzt fit wird gegen Hoffenheim.
Genau.
Wahrscheinlich. Wenn du mich fragst, würde ich eher gegen Hoffenheim abschenken. Also nicht abschenken, sondern dass man sagt, Boyata lieber noch schonen.
Genau, nicht, dass man jetzt wieder eine größere Oberschenkelverletzung
richtig hat. Und dann gegen Union halt ihn fit haben.
Na, vielleicht Rekik einfach einwerfen.
Auf der rechten Abwehrposition?
Ja, oder Jordi nach rechts ziehen.
Lieber Jordi.
Jordi nach rechts und Rekik auf der linken Seite.
Oder dass sie...
Ich würd einfach mal ganz verwegenen Vorschlag machen, und zwar die genau gleiche Abwehrformation zweimal hintereinander auflaufen lassen. Doch, das darf man. Ich dachte auch erst, das wäre verboten,
hey, irgendwo im Reglement. Vier Spiele, vier verschiedene Konstellationen.
Boah, lass bloß nicht den Escher wissen, wenn du mit solchen revolutionären Gedanken hier kommst. Ja. Die Mannschaft nicht zu verändern.
Ja, also gerade die Abwehr nicht zu verändern. Vorne können sie ja machen, was sie wollen, aber vielleicht einfach mal die Hintermannschaft sich einspielen lassen. Hm.
Thomas Kraft, nicht zu verwechseln mit Niklas Stark, Thomas Kraft hat in dieses Spiel etwas gemacht, was er oftmals vermissen hat lassen. Und zwar, er hat das Spiel schnell gemacht. Gerade in der zweiten Halbzeit sehr viele schnelle Abwürfe, sowohl auf Mittelstädt auf die linke Seite als auch auf Kunja. Und bei Mittelstädt gab es eine Situation, da hat er den Ball bei 25 Metern etwa bekommen, stiefelt los, wird angegriffen, aber er stiefelt los bis etwa zur gegnerischen Strafraumgrenze und dann fehlte ihm so die Kraft, dass er nicht mal mehr eine ordentliche Flanke, das war zu unseren Füßen. Ich habe nämlich ich war quasi der Nachbar in dem Spiel. Ich habe dich gesehen im Stadion.
Ernsthaft?
Ja.
Hast nicht, hat du gesagt.
Nee, du warst...
Du unhöflicher Knilch.
Nee, ich wollte dich nicht von deinem intensiven Gedankenaustausch mit deinen Nachbarn ablenken, vielleicht hast du ja was gelernt.
Ich lerne da immer also, was. Zum Wohl.
Ja? Prost. Prost.
Prost.
Über den Rechner, Mann.
Klar.
Also, nee, da hätte er vielleicht dann nochmal rauftreten sollen und diesen Angriff dann abbrechen sollen, ne? Oder wie bei uns auf Fußballplätzen dann immer gesagt wird, nicht brich ab, sondern brech ab. So. Denn, also, auch die zweite Halbzeit war jetzt, Hertha hat den Druck erhöht. Von Bremen war wenig zu sehen und ich fand, dass dieses Tor von Kunja dann in der, hast du nicht gesehen, 60. oder was auch immer, folgerichtig war. 58.
Genau, war mitten
60. Aber ja.
Es war nicht überraschend, es fiel in eine Druckphase.
Vor allen Dingen, dieses Spiel war ja so aus dem Blickwinkel schon ein besonderes Hertha-Spiel. Also wie gesagt, ich will da auch nicht zu viel schönreden, weil ich grundsätzlich weiß ja, dass ich an dem Spiel weniger positiv sehe als jetzt beispielsweise Henry, der mich ja schon gescholten hat, weil ich zu negativ war. Aber was ich positiv herausheben kann, ist, dass wir endlich mal wirklich viele Abschlüsse hatten. Es waren jetzt nicht, waren ja auch viele Abschlüsse dabei, die jetzt auch wirklich ungefährlich waren.
19
und lass es davon irgendwie 15 sein, wo du sagst, okay, das wird eh nichts. Aber jetzt gerade dieses Ding, du hast einfach mal draufgezimmert und der Torwart, auch wenn er ihn nicht reingelassen hat, hatte keine andere Möglichkeit, als den Ball einfach nur nach vorne klatschen zu lassen.
Ja.
Und damit landet der Ball dann bei Kunja.
Und der Schuss vom Mittelschott war wirklich gut.
Ja.
Dem Torwart einen Fehler oder einen Vorwurf zu machen, dass er den nur nach vorne abklatschen lässt. Nee.
Aber das war jetzt keine Position, wo man jetzt sagt, irgendwie Dardai hätte wahrscheinlich geschrien, nee, leg nochmal quer. Darfst du nicht von da schießen? Ist nicht, die expected goals aus dieser Position sind nicht hoch genug. Aber der Ball klatscht nach vorne und dann wird nochmal drauf gezimmert, der wird auch noch abgefälscht und damit ist das Ding im Kasten. Und du kannst eben solche abgefälschten Tore auch nur schießen, wenn du einfach mal drauf hältst.
So ist es.
Und das hat Kunja jetzt ja schon zum zweiten Mal gezeigt. Diesmal hat er ja glücklicherweise den Torpunkt bekommen. Letztes Mal musste er dann ja abgeben und hat bloß den Scorerpunkt bekommen und es war dann als Eigentor gezählt, aber.
Gut, da haben wir
ja damals. Was allerdings noch auffällig ist, ist, dass Kunja und Piontek, haben wir ja vorhin schon gesagt, funktioniert noch nicht ganz so gut. Und
nicht gut?
Nicht ganz so gut. Nee, Kunja hat ab und an versucht, auf Piontek Pässe abzulegen oder andersrum, die da nicht angekommen sind. Und was mir, und Kunja will selbst natürlich ganz viel machen und manchmal fehlt ihm einfach der Blick auch für Piontek.
Aber es gab auch eine Szene, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich wird sowas im TV dann eher ausgeblendet. Es gab ein Missverständnis zwischen den beiden und dann haben die sich direkt auf dem Platz noch kurz abgestimmt und haben sich abgeklatscht. Also so, ja, ich meinte das eigentlich so, habe ich jetzt so gemacht, beim nächsten Mal kriegen wir es besser hin. Mhm. Also so habe ich diese Geste da gedeutet.
Piontek hat ja immer noch kein Tor geschossen aus dem Spiel heraus.
Aber im Pokal hat er eins geschossen.
Da kam die Vorlage von Köpke. Das war ein reguläres Tor.
Also aus dem Spiel.
Aus dem Spiel heraus.
Ach, stimmt. Und dann hat er noch, hat er nicht nur eine Vorlage gegeben? Nee, hat er nicht. Ich dachte, es wäre eine Vorlage von ihm gewesen, aber es war bloß ein Prü-Assist.
Das war
von Wolf. Wo er quasi Wolf den Damenwahl-Ehrenpunkt, ich glaube zum 1-0 war das, wo er den Damenwahl-Ehrenpunkt bekommen hat, aber dann keinen echten.
Genau.
Okay. Genau, und in der Liga hat er dann jetzt das 3-3 gemacht in Düsseldorf. Aber du hast trotzdem bei Piontek.
Das war ein Elfer.
Und du hast aber trotzdem bei Piontek immer das Gefühl, dass er auch den Abschluss sucht und dass er technisch stark ist, dass er Bälle auch mal aus der Luft pflücken kann und es fehlt da irgendwie noch dann das Abschlussglück.
Würde aber nicht ausschließen wollen, dass im nächsten Spiel eher nochmal vielleicht Ibišević in der Startelf steht. Könnte ich mir vorstellen.
Nachdem Ibišević ja eingewechselt wurde,
finde ich, er hatte gleich eine gute Aktion, eine geile Ballmitnahme und einen geilen Ballvortrag auf der rechten Außenbahn. Ist denn nichts bei rausgekommen, aber die Ballmitnahme und der Vortrag war wirklich gut. Vielleicht, weil Hoffenheim und überhaupt sagt man Ibišević, go for it.
Ja, dann hätte man ihn über 90 Minuten gegen Köln spielen lassen müssen. Also ich bin ja ein Ibišević-Fan. So eine Geschichten wie, dass er sich eine rote eingehandelt hat, hat er jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gebracht.
Ja, hat ja kaum gespielt.
Hat ja kaum gespielt, richtig. Aber ich finde ja Ibišević gut, aber ich würde trotzdem jetzt das Duo Piontek Kunja nicht auseinanderreißen.
Nein,
ich würde
dann, die auch nicht.
Würde Ibišević immer seine Kurzeinsätze geben, so zum Ausklang seiner Karriere, aber ich würde jetzt ehrlich gesagt nicht Piontek auf die Bank setzen.
Als Joker bringen und abwechselnd entweder für Kunja oder für Piontek, je nachdem, wer gerade mehr gebraucht wird oder wer gerade weniger Kraft hat. Also wie situativ besser passt, ob du Ibišević jetzt als, ich sag mal, typischen Neuner brauchst, der vorne drin steht, oder ob du ihn vielleicht sogar als Ballverteilenden auf die Zehnerposition vielleicht ziehst oder so.
Oh, kann er das so richtig? Also ich sehe ihn vom ganzen Spielertyp eher in Richtung Piontek.
Das, was er sehr gut kann, ist lange Bälle mit dem Rücken zum gegnerischen Tor annehmen, festmachen und verteilen. Das kann er sehr, sehr gut und gerade in so einer Druckphase gegen Ende des Spiels kann das nochmal die Variante sein, statt kräftezehrend da zu versuchen, großartig zu kontern, langen Ball auf Ibišević, Ibišević macht ihn fest, gibt eine Vorlage und dann fällt das Tor durch Luke Bacchio oder durch Dilrosun auf der anderen Seite oder durch Mittelstädt oder durch Wolf. Also,
guter Plan. Hast du einen Trainerschein, Micha?
Ich finde, alles, was zum Tor führt, ist ein guter Plan.
Genau. Alles. Hauptsache Tore. Also, und Tore für uns.
So ist es. Bei der Torwartposition bin ich mir weiterhin sicher. Ich halte Kraft nicht unbedingt für eine Verstärkung. Ich finde, er schafft vor allen Dingen Unruhe, weil ihm die Sicherheit fehlt.
Kraft hat aber mehr Einfluss auf die Mannschaft und stellt sich die Abwehr hinten.
Man hat zumindest den Eindruck von außen jetzt aus diesen beiden Spielen. Allerdings seine Defizite bei der Strafraumbeherrschung, die sind immer wieder klar zutage getreten.
Die machen mir immer und immer wieder Angst. Es ist Allerdings, wir dürfen es nicht darauf dazu kommen lassen, dass Kraft überhaupt die letzte Scheibe des Käses ist, sondern möglichst muss vorher schon das verhindert werden. Und das muss auch ein Ziel sein gegen Hoffenheim jetzt im nächsten Spiel und vor allen Dingen auch gegen Union, dass du nicht gleich wieder in den ersten Minuten dir da so ein Dinger einsetzen lässt.
Jahrstein in Normalform ist nach wie vor stärker, aber Jahrstein hat sich halt jetzt in der Rückrunde auch die ein oder andere Unsicherheit und den einen oder anderen Fehler und Gegentor verschuldet, Fehler geleistet und ja, vielleicht hat er jetzt tatsächlich einfach mal so eine Pause gebraucht. Ich denke, mittelfristig ist Jahrstein tatsächlich der Stärkere.
Das sowieso, aber ich glaube, mittelfristig werden wir beide nicht im Hertha-Tor sehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir über den Sommer im nächsten Jahr, in der nächsten Saison eine ganz andere Torwartmannschaft, also jetzt nicht den Trainer, sondern eine ganz andere Torwartmannschaft dahin sehen werden.
Beide Torhüter ersetzen? Ja.
Der eine, Kraft, ist aus meiner Sicht, hat keine Perspektive, weil er eben dann doch nicht das Niveau hat.
Hat er nicht seinen Mehrwert gesteigert?
Ja, jetzt? Hat er.
Hat er durchaus, aber dafür
verkauft. Und Jahrstein hat mit 36 oder so, das ist Ende ohnehin absehbar. So, und ist die Frage, sollte man sie jetzt nicht die Chance nutzen, im Sommer dort nachzulegen? Ist die Frage, kannst du dich noch erinnern, wir haben vor 2-3 Jahren, haben wir hier gesessen und haben uns die gegenseitig die Rücken gekrault, wie geil unsere Torwartsituation ist. Smarsch und
Gersbeck
und Burchert nicht, aber der war schon länge
weg. Aber auch bei Smarsch und Gersbeck wussten wir damals schon nicht.
Gibt noch einen dritten, wie ist denn der dritte?
Wie groß das tatsächliche letztliche Jonathan Klinsmann.
Nee, den meinte ich nicht
noch. Wie groß das tatsächliche Potenzial ist. Ne? Wir haben gesagt, wir haben ganz gute Nachwuchsleute, aber ob es wirklich reicht, wissen wir nicht. Aber als Nummer 3, potenziell Nummer 2, wussten wir erstmal, dass sie gut genug waren.
Ja. Naja.
Du kannst es ja nicht rausbekommen. Ich meine, Gersbeck hat jetzt ein bisschen Praxis bekommen. Smarsch in der U23 Praxis, der hat jetzt ein Bundesligaspiel und hat sich 3 Dinger gefangen. Okay, gegen Gladbach damals. Kein guter, nee, war sogar 4, ne? War kein guter Einstieg. Andererseits, ich meine, wie sollen die Jungs an die Bundesliga rankommen, wenn sie keine Einsätze bekommen? Und wie kannst du beurteilen, ob sie für die Bundesliga taugen, wenn sie keine Einsätze bekommen? Vielleicht ist so ein Sprung ins kalte Wasser für so einen Smarsch gar nicht so verkehrt.
Kann sich Hertha nicht leisten.
Aber ich weiß jetzt auch nicht, was er für Leistungen in der in der Regionalliga. Gebracht hat. Ich habe ja kein einziges Spiel davon gesehen, ob er sich da groß ausgezeichnet hat. Ich meine, wenn er da schon Probleme hätte, was wir nicht wissen, dann kann man auch gleich sagen, nee, in der ersten Liga brauchen wir es nicht versuchen mit ihm. Aber da habe ich ganz ehrlich relativ großes Vertrauen in Scholt-Petri.
Ja, und ich glaube, der wird auch festlegen, Micha, wir brauchen ja auf der Position einfach verstärken, von außen.
Ja.
Bei Jahrstein muss man mal gucken, vielleicht wäre es eine Option, ihn noch zu halten und dann so ähnlich wie Kraft jetzt, ihn als Nummer 2 auf der Bank sitzen zu haben und nur rauszuholen, wenn man ihn wirklich braucht, so dass er quasi in seine Fußballrente langsam übergeht, gleichzeitig aber vielleicht noch einen jungen Mann mitformt und anleitet als Unterstützung. Ich glaube nicht, dass wir 2 komplett neue Torhüter bekommen. So viel, also selbst wenn wir das Geld haben, ich glaube nicht dran.
Mhm. Ja, wenn wir uns angucken.
Zumal Thomas Kraft als Nummer 2 in meinen Augen okay ist. Aber nicht einen viel besseren Torwart als Thomas Kraft auf die Bank zu setzen und dem zu sagen, du bist ja auch Nummer 2, es dürfte auch nicht so einfach sein. Zumal wir ja nicht sagen können, weißt du kriegst jetzt hier mal einen Einsatz in der EL oder so.
Das wirst du ja noch nicht.
Das ist aber immer das gleiche Problem mit den zweiten Torleuten. Und ehrlich gesagt, wenn man sich jetzt mal so umhört, ich könnte dir mit einiger Mühe vielleicht von 5, vielleicht 7 Erstligisten den ersten Torwart benennen. Aber den zweiten
weiß man im Regelfall
nicht. Weißt du, in der Regel nicht. So, und das ist ein anderes Thema, ist ja auch, wir sind uns aber schon einig, dass Alexander Nuri keine Zukunft bei Hertha über den Sommer hinaus haben wird, oder?
Relativ sicher, ja.
Jetzt, wo Tuchel stolpert? Nein, tatsächlich.
Meinst du, der Lange hat schon Tuchelfühlung aufgenommen?
Der könnte schon Tuchelfühlung aufgenommen haben.
Es bleibt ja dabei, also Alexander Nuri war jetzt nicht verantwortlicher Cheftrainer seit Ende November, sondern es war ja Klinsmann. Aber er war die ganze Zeit dabei und es ist nach wie vor so, dass du keine wirklichen Automatismen in der Mannschaft hast. Du hast keine eingespielten Mannschaftsteile, da ist so viel Stückwerk dabei. Und da, auch wenn er nicht Cheftrainer war, er war Co-Trainer.
Er liefert keine Argumente. Ne?
Er war Übungsleiter, ja. Er hat teilweise eine Ausstrahlung wie Bernd das Brot. Ja? Und jetzt
beleidigst du aber Bernd.
So, jetzt kann man, ist das jetzt ähnlich schlimm wie Dietmar Hopp, du Sohn deiner Mutter? Keine Ahnung, aber.
Ich habe vorhin bei dem Spiel, was gerade läuft, Stuttgart gegen Bielefeld, glaube ich, Dietmar Hopp, du Sohn von Timo Werner.
Naja, ist das eine Beleidigung? Keine Ahnung. Aber.
Ich mochte ja die Tapeten zu Hopp. Wir haben 100 Huren gefragt.
Keine wollte, oder was?
Ob ein Hurensohn sein könnte. Keine konnte das abstreiten. Das fand ich schon nicht schlecht. Und dann die Woche drauf, dieses, wir möchten uns bei den Huren entschuldigen, dass wir sie so irgendwie abwegig dargestellt haben. Dass wir sie mit Hopp in Verbindung gebracht haben.
Naja, gut.
Es ist immerhin ein bisschen humorig aufgegriffen, genau. Das Thema.
Ja, aber zurück zum
Alexander Nuri. Nuri. Nein, Cheftrainer nicht. Vielleicht ist er gut als Übungsleiter, als zweiter Mann hinter einem anderen Cheftrainer. Aber ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Und wie gesagt, das, was die Mannschaft liefert jetzt nach 4 Monaten des Wirkens des Star-Trainers, den Jürgen Klinsmann hier mit reingebracht hat ins Team.
Top-Trainer.
Kann ich nicht erkennen, dass die Mannschaft auch nur ansatzweise das bringt, was sie vom Potenzial der Einzelspieler her bringen sollte.
Es fehlt eine Strategie. Es sieht jedenfalls aus, als würde eine Strategie an der Stelle fehlen.
Ein Punkt war noch, den ich zum Spiel erwähnen möchte.
Und immer noch zum Spiel?
Ja, zum Spiel.
Muss die Kapitelmarke wieder wechseln.
Löscht sie.
Ja.
Mir ist aufgefallen, ich hatte den Eindruck, der Support aus der Ostkurve war diesmal anders, und zwar nicht so zynisch wie gegen Köln, sondern es wurde gewürdigt, dass die Mannschaft ab der ersten Hälfte wirklich auch bemerkbar Bemühungen unternommen hat, das Spiel an sich zu reißen und das von Erfolg gekrönt war.
Und ich glaube, dieser Anschlusstreffer noch in der ersten Halbzeit hat wirklich geholfen.
Und was ja man ja nun im Olympiastadion jetzt eher selten hat, das ist auch wirklich richtig übergesprungen auf das gesamte Stadion, zumindest den Teil, der sich jetzt eben in Blau-Weiß versteht.
Mhm.
Ja? Das war eine Sache, die mir noch wichtig war zu erwähnen.
Dazu passt aber, dass sie nach dem Düsseldorf-Spiel ja auch wieder den Dialog zu den Fans gesucht haben, hinterher zu den Fans gegangen sind, sich mit Kreisel und Heidi und noch ein paar anderen noch ausgetauscht haben und die Spieler auch gesagt haben, das war uns wichtig, dorthin zu gehen und auch, also einerseits das zu hören, was sie zu uns sagen wollen, andererseits auch zu sagen, pass auf, wir wollen, wir geben uns Mühe, wir wollen gewinnen, jedes Mal. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum jetzt bei dem letzten Spiel dann der Support auch ganz anderer war. Das war nicht so eine lustlose Geschichte wie in Köln.
Wenn wir da genauso abgeschlachtet worden wären wie in Köln, dann
wäre auch irgendwann eingeschlafen. Aber mir ist es in dem Fall aufgefallen und ich finde, das sollte man dann auch mal würdigen. Heute kamen E-Mails und Twitter, also bei Twitter gleich 4-mal. Also ist ja so, dass ich härter Nachrichten auf Push habe. Weißt, kennst du Twitter-Push?
Nee, ich habe bei alles ausgepusht, habe ich.
Okay.
Ich möchte da nicht genervt werden von.
Hertha habe ich auf Twitter Push, wie dich und dich. Ja? Ich beide habe ich auch auf Twitter
Push. Ja, aber dafür favest du relativ wenig. Findest du alle doof, die Tweets, ne?
Das musst du dir einfach ein bisschen mehr Mühe geben.
Ja, nö, ich bleibe meiner Linie treu.
Deinen letzten habe ich sogar retweetet.
Oh.
Oh, den mit dem Trainer hatten wir gewonnen. Übrigens hat Jörn Lange das verbraten ohne Quellenangabe. Er hätte das angeblich in der S-Bahn gehört, diesen Spruch.
Ja, ja,
ja. Ja.
Hat ihm irgendwer vorgelesen. Hier, dieser Phasenmann, der hat geschrieben.
Genau. Viermal bimmelte es. Hm. Bimmelte mit Ü. Und dann haben sie endlich den Tweet rausgehauen, dass es eine neue Kampagne gibt.
Wieso haben sie immer wieder gelöscht, den Tweet, oder wie?
Da war irgendwas falsch geschrieben.
Ach so.
Ja, das ist aber regelmäßig. Bei Hertha ist es regelmäßig so, dass die Tweets nicht nur einmal kommen, sondern mindestens zweimal. Mindestens zweimal. Ja. Und es kann auch das der profanste Trainingstweet sein, ja, 100% für. Hast du nicht gesehen?
Vielleicht sollten sie mal die Software ändern. Sie, mit dieser komischen Falcon-Suite funktioniert das offensichtlich nicht.
Sie können es auch einfach mal vorher gegenlesen lassen. Ja?
Ja.
Kriegen sie hin. Egal. Und dann
Hertha, du ganz allein sollst der Stolz von Spree-Athen sein.
Genau.
Das wurde aufgegriffen.
Spree-Athen. Wir sind Spree-Athen, jetzt Spree-Athen. Genau.
Beschreib doch mal kurz das Plakat, Steffen.
Da ist ein Arm, da hat einer, gibt es ja so bei den Jugendlichen, wenn die sich irgendwie so selbst bestrafen wollen, dann machen sie so Scarfing.
Scratching.
Also sich selbst irgendwie ritzen. Ritzen.
Heißt ritzen. Das ist auch ein Merkmal bei Borderline.
Da hat er sich sozusagen auf dem Arm den Spreeverlauf eingeritzt.
Den ich übrigens sofort erkannt habe. Dass er die Spree sein sollte, war mir sofort klar. Euch nicht?
Nee, ich hatte gar keine Chance, weil ich habe deinen Kommentar dazu gelesen, bevor ich das Plakat gesehen habe. Insofern war es mir auch sofort klar, als ich es gesehen habe. Ja?
Jeder also weiß, dass die Spree an der Museumsinsel zweigeteilt ist. Und hast du da eine Zweiteilung gesehen? Nee, habe ich nicht.
Doch.
Nee,
da gibt es mehrere Bilder und manche sind näher rangezoomt, aber wenn du es rausgezoomt hast, dann hast du die Zweiteilung.
Ich habe sie nicht gesehen auf dem Foto.
Dann musst du nochmal gucken.
Ich gucke nochmal. Ganz
mach die Augen auf, mach die Glubsche auf. Ne?
Mach die Glotzen auf.
So, und dann hält dieser Arm eine blau-weiße Flagge, da steht Hertha BSC drauf, ne? Und unten drunter steht irgendwie Spree-Athen.
Lebt blau-weiß
und außerdem die Zukunft gehört Berlin. Nee, das ohne. Das ist vorbei. Ist das jetzt vorbei? Gehört die Zukunft nicht mehr Berlin?
Naja, die Frage ist ja folgende.
Wir rufen uns ja wieder auf die Geschichte. Also jetzt Art Deco-Schriftart, sozialistischer Naturalismus, oder eben.
Oder nationalsozialistischer
Naturalismus dazu.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Schriftart gefällt mir sehr gut. Diese Faust und dieses Design der Faust finde ich jetzt eher so ein bisschen schwierig, weil es halt in meiner Erinnerung autoritäre Erinnerungen weckt. Ja, entweder das Nazi-Design oder das Sowjet-Design aus den 30er Jahren oder meinetwegen auch das DDR-Design aus den 50er Jahren aufgreift.
Diese schon schönen Wandbilder, die in den Betrieben in meiner Kantine waren.
Also wie gesagt, Art Deco-Design, das finde ich ganz gut. Aber interessant war ja, es wurde begleitet von einem Newsletter. Und da stand dann drin, offizieller Start der Kampagne ist am Montag, 9.3.20, mit einem umfassenden OOH Media Flight in Berlin.
Was?
OOH Media Flight in Berlin.
Was heißt das?
Ja, weißt du's? Weißt du, was ein OOH oder OOH?
OOH? Media Flight.
It means out of home.
Haben wir doch wieder einen Sponsor hier, so eine Fluggesellschaft?
Negativ. Also OOH, ich musste mich erkundigen und Leute vom Fach haben mich, es heißt Out of Home Media Flight. Und Out of Home Media Flight ist im unterm Strich nichts weiter als eine Plakatkampagne.
Außenwerbekampagne. Eine Außenwerbekampagne.
Ja, Plakatkampagne.
Stopp. OOH Media Flight heißt Plakat-Außenkampagne?
Das heißt, früher hieß das ganze Thema Außenwerbung. Sprich Plakate, Litfaßsäulen, Klebchen in U-Bahnen und Bussen. Mittlerweile ist es ergänzt um LED-Werbung, die Filmchen auf den Mediaboards.
Zum Beispiel, oder
Ströer.
Kannst du mal kurz nochmal den Satz vorlesen, den du da bekommen hast?
Den hast du auch bekommen. Ach nee, du bist ja nicht Mitglied. Ja. Offizieller Start der Kampagne ist am Montag, 9.3.2020, mit einem umfassenden OOH Media Flight in Berlin.
Geil. Also das kommt doch direkt aus Paules Feder, oder?
Der Punkt ist der, ich wusste nicht, was es ist. Ja,
ich hab gegoogelt.
Und ich habe ihr gefragt und ich habe Antwort bekommen von Leuten, die sich damit auskennen. Warum, Herrgott, schreiben die nicht Außenwerbekampagne? Also wir sind doch keine, also ich bin kein Marketing-Experte. Du bist auch keiner, Steffen. Ja, du bist jetzt völlig fasziniert von diesem Plakat. Und aber die Frage ist doch, warum schreiben die in drei Gottes Namen in so einer offiziösen Ankündigung nicht einfach das, was ist? Weil, einfache Worte.
Weil Paul das Sonntag nachts noch schnell zusammengeklimpert hat mit der linken Hand, während er in der rechten etwas anderes hielt.
Also ich sag mal, ich gucke mir jetzt gerade intensiver dieses Plakat an. Das mit der Faust, ja, stößt mir jetzt nicht so sauer auf, wenn ihr damit Assoziationen habt in irgendwelche komischen Richtungen. Kann ich aber verstehen, kann ich nachvollziehen. Was mir sehr gut gefällt, ist der Fahnenstock. Nicht so ein lebloser Plastikstock, mit dem man dann bei irgendwelchen Nürnberg-Spielen den Schiedsrichter böse hinterherwinkt oder so. Nein, es ist ein richtig schöner, verwitterter, eingerissener Holzstab.
Es ist ein schönes Kantholz, das gerne auch mal... Das ist
kein Kantholz.
Das ist
einfach nur ein Besenstiel.
So, bloß die Fahne müsste auch noch ein bisschen verschlissener sein, weil sie jetzt jahrzehntelang geweht hat. Ne?
Ich möchte genau diese Fahne ohne den ganzen Schnickschnack als Fahne im Shop kaufen können.
Ich hätte gern diese Fahne oben auf einem, also einfach nur Nahaufnahme von der wehenden Fahne auf einem Gewässer und dann zoomt die Kamera raus und man sieht dann den Hertha-Dampfer, der sich dann so dreht und hupt. Wie heißt das? Tutet oder so? Keine Ahnung. Das wäre doch mal was.
Dafür müsste er erstmal wieder im Wasser liegen. Nein, ich möchte genau das ist diese.
CGI-mäßig
kannst du. Ich möchte genau diese Fahne haben und ich möchte keine Fahne haben, auf der eine Fahne pur abgebildet ist. Ich möchte einfach nur den Hertha BSC-Schriftzug und oben blau, unten weiß, fertig.
Du bist so rückwärtsgewandt. Genauso wie diese Kampagne. Sprich, Stock, alt und so.
Einen Stock dran knüppeln kann ich alleine.
Ja. Aber mir stößt einfach sauer auf, dass diese Kampagne mit einem, also mit diesem Marketing-Sprech dort initiiert wird.
Vielleicht möchte Paul ja unbedingt die Media und Kreativen. Aber
sind die denn so verkapselt im Friesenhaus, dass die nicht mal die Vorstellung davon haben, dass draußen keiner weiß, was ein OOH Media Flight ist?
Dieser Satz erinnert mich an Dozenten, die irgendwelche Sachverhalte seit 30 Jahren lehren und dann sagen, ist ganz einfach, passt mal auf. Und dann erzählen sie 30 Minuten irgendwas und kein einziger Mensch im Vorlesungssaal versteht auch nur einen Ton. Und dann ist er fertig und sagt, sieht er, warte, ganz einfach, hier, jeder verstanden, okay, nächstes Thema. Die sind einfach betriebsblind an der Stelle. Die raffen nicht, dass das irgendwie völlig verquer ist.
Das hat ihm offensichtlich aber auch keiner gesagt. Also ich meine, du musst so eine Aktion, musst ja auch der Geschäftsführung vorstellen und sagen, hier, guck mal, das wollen wir machen. Geht ihr da mit? Das müssen ja schließlich zwei Geschäftsführer entscheiden. Und selbst denen muss er ja wahrscheinlich erklärt haben, was ein OOH Media Flight ist. Aber für sich zurückzumerken, pass auf, die haben das nicht verstanden, vielleicht mache ich das mal mit einfacheren Worten, wäre eine Aktion gewesen, hat er aber nicht. Ich glaube, das war, ja, das ist halt Medienleute unter sich. Marketing.
Das ist einfach eine Art von Selbstbefriedigung. Nee, du genügst dir selbst.
Ja, ich habe dir ja geschrieben, Außenwerbung. Früher hieß das Ganze Außenwerbung.
Ja. Und genau. Und das ist halt bedauerlich.
Früher war alles besser.
Nee, das ist überhaupt nicht mein Punkt. Früher war eben nicht alles besser.
Aber die Bezeichnungen waren sinnvoller.
Du kannst, wenn du ein einfaches Wort nehmen kannst, dann nimm ein einfaches Wort, was jeder versteht. Wenn ein komplexes Wort notwendig ist, nimm ein komplexes Wort. In diesem Fall ist dieses Ungetüm, das ist ja nicht mal ein Wort. OOH Media Flight oder meinetwegen Double OH. Ist kein Wort, das ist ein Fachbegriff. Ein Fachbegriff muss erklärt werden. Stünde da Außenwerbekampagne, Werbekampagne, wüsste jeder Bescheid. Und keine Frage bliebe mir offen. Ja? Und ich müsste eben nicht Google bemühen.
Von Profis für Profis. Ja.
Ich bin kein Profi, ich bin kein Werbeprofi.
Ja, du bist ja vielleicht auch gar nicht Zielgruppe dieses Postings.
Doch, bin ich. Das ist ja auch der Punkt. Ich bin Mitglied und bekomme diese Mail. als Newsletter. Du bist auch Mitglied, hast die Mail bekommen.
Ja, als ob die da irgendwie einen Textbaustein verwechselt hätten. Als ob das jetzt irgendwie gerichtet war an irgendwelche...
Jeden beknackten Tweet bekomme ich dreimal, ja, bis die dann endlich richtig geschrieben haben. Dann können die doch wohl, ist das doch nicht zu viel verlangt, diese blöde E-Mail, Newsletter, der eine neue Werbekampagne ankündigt, sich einmal gegenchecken zu lassen. In was für ein, sind die denn völlig verstrahlt da alle? Vielleicht müssen die mal sich die Turnschuhe anziehen, den Spind im Mannschaftsraum haben, sich die Laufschuhe anziehen und einmal um den Amateurplatz rumlaufen. Einfach mal in die frische Luft. Da krieg ich schon wieder Hals.
Ja, nee, ich möchte so viel Energie jetzt gar nicht auf diese Kampagne verwenden.
Nein.
Ich finde, wir hatten schon schlimmere.
Und wie viele hatten wir jetzt eigentlich schon?
Du, unzählige. Ich kann sie nicht mehr erzählen.
Be Berlin, like, nee, nicht
Be Berlin. Das war eine der schlimmsten.
Wie hieß die nochmal?
Nicht Be Berlin. Ja, aber das war eine Berliner Kampagne. Es war keine Hertha-Kampagne.
Nicht Be Berlin. Ich meine die aus Berlin für Berlin.
Berlin. Die war gar nicht schlecht.
Das ist auch fernab.
Aber so, wenn du zurückguckst, ich meine, alles, was danach kam, war irgendwie Grotte.
Also die Krönung war doch, das ist der All-Time-Winner.
Aber aus Berlin für Berlin oder andersrum ist doch genauso, so redet doch kein Mensch. Das ist doch auch so ein künstlicher Werbespruch. Ich habe sowieso noch keine Werbekampagne gesehen, bei der ich gesagt habe, irgendwie, das klingt jetzt echt irgendwie. Das ist alles immer gekünstelt gewesen. Das ist genau gewesen, okay, irgendeine total hippe Agentur hat sich da jetzt irgendeinen Dreck ausgedacht.
Du, das kommt halt nicht gut an, wenn du aufs Plakat schreibst, Hertha BSC, aufs Maul.
Aber bei mir schon. Ey, das wäre die Idee, ne?
Aufs Schulle. Hertha und Schulle.
Jetzt erstmal Schulle, genau.
Ja. Aber dann fängt
das schon wieder an. Und ich würde das kostenlos zur Verfügung stellen. Ich will dann nicht mal Kohle dafür haben, Hertha. Wir haben Ideen, ne?
Aufs Maul. Ja. Aber hier gleich nebenan, ja, die große Brauerei, die übrigens auch das Bier nach Köpenick liefert, das andere.
Das schmeckt ja auch nicht.
Gibt ja inzwischen kein anderes mehr hier in Berlin.
Aus Berlin.
Zumindest Großbrauerei.
So, und was haben sie sich für Hertha ausgedacht? Nicht Schultheiß, sondern eben Berliner Kindl. Ja. Wahrscheinlich haben sich da Marketing-Experten Millionen Honorare zahlen lassen, haben festgelegt, muss Kindl sein, nicht Schultheiß.
Ja? Vielleicht war ihnen Schultheiß einfach zu sehr straßenmäßig. So.
Einem anderen Verein zugetaner Podcaster hat mal zu mir gesagt, Zitat, Hertha muss raus aus dieser Eckkneipen-Ecke. Da habe ich gesagt, nee.
Nee, eben nicht.
Müssen sie nicht. Genau, da sind wir zu Hause.
Ja, das ist Hertha.
Ja.
Und eben nicht irgendwie schick und Mitte und Hipster und so.
Ja.
Nee, Hertha ist die Kneipe in Sundbrunnen.
Mit Biggie.
Mit Biggie am hinterm Tresen, ja. Und dem der gelben Gardine.
Das war der falsche Knopf. Das war der Knopf, den man nicht drücken soll. Das war der falsche Knopf.
Man muss doch nur den Nippel durch die Lasche ziehen, ja?
Und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken sie dann drauf. Und schon geht die Tube auf.
Wie kommen wir aus der Nummer wieder raus?
Gar nicht.
Ganz schlimm. Also um jetzt in dem Niveau zu bleiben, mein meist ungeliebter, also um jetzt nicht ein H-Wort zu verwenden, mein meist ungeliebter Fahrer in der NASCAR-Serie hat zum zweiten Mal gewonnen in der Saison.
Du hast ein schweres Leben zurzeit.
Das eine klappt nicht, das andere klappt nicht.
Ja, vielleicht versuchst du es mal mit Rasenheimer oder Golf.
Baseball.
Das dauert auch noch ein bisschen, bis die Saison wieder losgeht.
Ich habe mich jetzt entschieden, für die PlayStation mir MLB The Show 2020 zuzulegen. Kommt am 17. neu raus.
Breaking News, der großartige Berliner Baseballclub aus Nord-Berlin,
die
Flamingos, hat den Dauerkartenverkauf gestartet.
Oh.
Ja, genau, könnt ihr euch jetzt auf der Seite der Flamingos, ich weiß die URL nicht auswendig, informieren.
Berlinflamingos.de wahrscheinlich.
28 € für das Season-Ticket.
Geht eigentlich.
Auf jeden Fall, wahrscheinlich ist auch der Pilz günstig vor Ort.
Wie viele Spiele sind das, weißt du das etwa?
Nee, müsste man mal nachgucken. Weiß ich nicht genau.
Also 10 werden es bestimmt schon sein, oder?
Also es ist wahrscheinlich ein günstiges Angebot.
Aber da müssen wir doch jetzt mal hingehen, die Saison, oder?
28 €.
Dabei. Reicht ja, wenn wir nicht ein Season-Ticket nehmen, sondern wenn wir jetzt einfach nur mal hingehen.
Wahrscheinlich kostet der Eintritt irgendwie 3 Euro oder so.
Lass uns das mal konkret machen. Wir gehen da mal hin und gucken uns die Flamingos an. Ich meine, du hast ja keine Ahnung vom Baseball. Ja, du stehst auf die Ace. Ja.
Ist ja so wie, du hast keine Ahnung von Fußball, du bist der Herr Tana. Nein, das ist einfach auch Leidensfähigkeit ja. Wieder. Aber diese Saison, also der General Manager, wie auch immer der jetzt hier bei den Flamingos heißt, hat gesagt, jetzt ist Schluss hier mit Schmuse-Baseball. Und die das nicht für jetzt gut befinden, die sollten sich jetzt Gedanken machen. Ja? Die können sich einen anderen Club suchen.
Jetzt verwenden sie Stahlschläger.
Schluss mit Schmuse-Baseball.
Hat übrigens Herr Markus Bejäger, Verantwortlicher für Brand, Marketing und Communication, gesagt.